Da muss man dann natürlich Prioritäten setzen, was wir zuerst machen. Ob wir uns erst ums Rennauto kümmern oder ums Equipment. Dann haben wir uns fürs Rennauto entschieden. Und der Walter hat dann die Tests gefahren und Hans Stuck ist auch teilweise Tests gefahren, aber hat sich ja schon für die Rennerei dann bereit gemacht. Und wir haben dann, sind dann zum ersten Rennen angereist nach Hockenheim. Immer noch mit Kastenwagen, mit Dachständer, wo früher die Reifen drauf waren. Das Rennauto, der V8, war auf dem Anhänger gestanden. Unser Motorhome war ein Knaus-Wohnwagen. Wirklich. So sind wir zum ersten Rennen gereist. Und ich glaube, die anderen haben gescheit gelacht über uns. Sie gedacht, was wollen die da? Naja, und dann haben wir es gewonnen, die erste Saison.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zur alten Schule und bei meinem heutigen Gast werden sich die Rallye-Fans unter euch freuen, dass es mal wieder etwas zu eurem Lieblingssport gibt, denn mit seiner Firma war er lange Jahre für die Quattro-Einsätze von Audi verantwortlich und hat die Rallye-Szene mit Namen wie Michel Mouton, Harald Demuth, Marc Duez oder Armin Schwarz aufgemischt und wurde so zum erfolgreichsten Audi-Quattro-Team aller Zeiten. Vorher konnte er mit Walter Röhrl und Christian Geisdörfer auch nochmal zeigen, dass ein Porsche in der Rallye-Szene auch nicht ganz ungeeignet ist mit einem 924 GTS. Und weil das bei Audi so gut lief, durfte er dann auch noch in der DTM mitmischen, wo er mit seinem Team einen gewissen Striezel Stuck im Premierenjahr zum Meister machte. Und am Ende des Tages, und das werden einige von euch vielleicht noch gar nicht wissen, hat er sich auch noch in ein Formel-1-Team eingekauft, was eher zum dunklen Kapitel eines aufregenden Managerlebens im Motorsport gehört. Weitere Erinnerungen über die Ausflüge zu Ford oder den Rallye-Einsatz des exotischen MG Metro hört ihr heute. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Gast Konrad Schmidt.
Also ich habe ganz, ganz normal als Amateur angefangen, ne? Also im Motorsportclub, halt mit wechselnden Fahrern, Beifahrern, wie man das halt in so einem Club so macht. Und das hing dann immer hauptsächlich davon ab, wer gerade Geld hatte und wer keins. Ne? Der Geld hatte, der war dann der Fahrer, und weil er das Auto
gehabt hat. Der andere war der Beifahrer.
Und der andere war dann der Beifahrer. Und so haben wir da halt beides ein bisschen gelernt.
Mit was für einem Wagen sind Sie gefahren?
Ich habe angefangen mit einem Auto Bianchi A112.
Okay.
Das war, was halt okay, ein billiges Auto war. Ja. Und dann kam ein 128er Fiat. Und dann kam schon Opel Kadett damals, 1,9 Kadett, Rallye Kadett. Und dann kam der Ascona. Und dann kam der Kontakt zu VW zustande. Mhm. Und damals war der Reinhard Rode der Teamchef bei VW. Und der hat mich dann als Beifahrer wohlgemerkt ins Team geholt. Und so kam ich dann zu VW.
Ah, okay. Ja, ja. Aber Sie haben parallel ja auch die technische Seite noch bedient. Also Sie haben die Autos
ja
selber aufgebaut?
Da war ich aber, also das als Amateur, natürlich haben wir selber geschraubt. Mhm. Natürlich mit Kollegen aus dem Verein. Aber wie ich dann zu VW kam, war ich eigentlich ein ganz normaler, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Profi-Beifahrer.
Ja. Okay, also aber, tatsächlich mit festem Gehalt?
Naja, das war damals, war, wie sagt man da, heute hätten die Jungs fürchterlich lachen.
Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben.
Ja, also im Leben hat es nicht gereicht.
Okay.
Das war halt so, man war erst einmal froh, wenn man von der Amateurseite kam, dass man nichts mehr bezahlen musste.
Ja,
das
genau,
war ja mal, das Auto gab es umsonst, ja. Benzin gab es umsonst, Reifen gab es umsonst. Mhm. Und dann waren wir in dem Auto drin gesessen und hat noch eine kleine Aufwandentschädigung, mhm, Spesen hat es auch noch gegeben. Also das, besser konnten wir es damals gar nicht erwischen. Ja, also das richtige Geldverdienen im Rallye-Sport ging, glaube ich, erst mit dem Walter Röhrl los.
Ja, der hat so ein bisschen diese Profiliga nach Deutschland gebracht.
Dann die Preise, weil er es halt auch gut konnte, oder immer noch kann, der hat dann die Preise halt entsprechend hochgeschraubt. Ja.
Ich glaube auch der Christian Geisdorfer war da auch nicht schlecht, ne?
Der kann das, glaube ich, auch gut.
Hat auch gut verhandelt, haben zwei gesucht und gefunden. Und wovon haben Sie dann parallel gelebt? Also haben Sie noch?
Ja, ich habe ja Ingenieur gelernt und war ganz normaler angestellter Ingenieur und das habe Gehalt bezogen, ganz normal.
Aber noch nicht automäßig, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ganz andere Sachen erst als dann der Kontakt mit VW zustande kam, da kam ja dann ungefähr zeitgleich der Golf GTI auf den Markt. Mhm. Und soweit ich weiß, damals hat das VW Marketing den GTI mit 5000 Einheiten prognostiziert gehabt, weltweit. Mhm. Über die ganze Laufzeit. Die waren dann, glaube ich, nach 10 Minuten verkauft oder irgendwie so. Und dann hat es natürlich einen derartigen Boom mit dem Auto gegeben, dass VW Motorsport händeringend jemand gesucht hat, der da halt ein bisschen mithilft und ein bisschen auf der Tuner-Seite mithilft. Und das war dann halt zufällig ich. Da war dann ich der Nächste und dann hat der Reinhard Rohne mich gefragt. Und dann haben wir selbstständig gemacht und dann ging das los. Ja.
Ach, tatsächlich? Also, ja, ja. Sie hatten nicht zuerst die Werkstatt, sondern nein, VW nein, hat nein, sie quasi dahin
ja.
gedrängt.
Naja, war schon eine große Chance. Auch.
Ja, ja, also, klar, natürlich.
Sagen. Ich mein, Werk hinter sich da hat, lässt man sich ja nicht zweimal fragen. Ja, also das war schon, und hat auch gut geklappt. Also es war alles genauso, wie man sich das wünscht. Also mit einer ganz, ganz schnellen, steilen Expansionskurve und wir haben in einer kleinen Werkstatt angefangen mit drei Mann und nach zwei Jahren, wo wir 20 Mann, also so,
okay,
wow. Ja, also es war schon steil und schnell, aber haben wir was gelernt dabei. Ja.
Und wo haben Sie angefangen? Also in Nürnberg?
In Nürnberg, also Innenstadt ist falsch, aber im Stadtgebiet Nürnberg, in der Nähe vom Großmarkt.
Okay,
die Insider werden das
kennen. Insider wissen
es. Das ist aber natürlich innerhalb von einem Jahr schon viel zu klein gewesen. Und dann sind wir in so einem Industriepark im Norden von Nürnberg, auch immer noch Stadtgebiet Nürnberg. Und da waren wir bis 1987. Und dann haben wir den neuen Betrieb hier in Carlsberg gebaut, den dann, also sowohl im Motorsport auf der einen Seite, als auch VW-Händlerbetrieb auf der anderen Seite.
Okay.
Und wollten wir halt so ein zweites Standbein haben und hat sicher auch Sinn gemacht. Damals haben wir ja für einen Konzern fast ausschließlich gearbeitet. Mhm. Und wenn man so einen Händlervertrag hat, ist man halt viel näher am Konzern dran und ist auch mehr eingebunden und hat auch einen anderen Stellenwert, wie wenn man so ein freier Tuner ist. Ja, also das war okay, damals ganz gut.
Ja. Ja, ja. Beeindruckend. Und das erste Auto war dann der Golf GTI und den haben Sie so für Rallye-Einsätze vorbereitet oder als Werkstuner?
Ja, da muss ich dazu sagen, es gab ja vorher schon den 75 PS Golf, den ersten, wie hat der geheißen? GL oder so.
Ja,
genau. Und mit dem sind wir ja Rallye gefahren. Also ich bin mit dem Freddy Kotulinski zusammen im Auto gesessen.
Okay.
Und das zweite Team war, glaube ich, Kleint Hensch, also Jochi Kleint und Andy Hensch.
Ja.
Und wir sind da meistens mit zwei Autos angetreten bei diesen damals deutschen Meisterschaftsläufen. Mhm. Und aus diesem 75 PS Golf, der ja technisch nicht weit weg war vom GTI, das war ja eigentlich nur die stärkere Motorisierung und ein bisschen Verstärkungen hier und da, aus dem 75 PS Golf mit den Rallye-Erfahrungen der zwei Jahre, wo wir schon rumgegolft sind, hat sich dann die Transformation zu dem Rallye GTI ergeben, weil man schon viele Erkenntnisse hatte, also was an dem Auto halt Schwachpunkte sind oder was man ändern muss oder was man verstärken muss. Und das haben wir dann gleich auf den GTI transferiert und dann sind wir halt mit dem GTI gefahren.
Ja. Okay.
Und der Jochi ist weiterhin, also Client Hensch, die sind weiterhin in dem Werksteam gefahren. Und wir haben ein eigenes Team gemacht. Damals ist der Hans-Peter Herrmann und der Michael Schwägerl für uns gefahren. Und die haben die ganze Meisterschaft bestritten dann. Und wir haben dann auch noch Privatfahrerbetreuung gemacht, fällt mir gerade ein. Da gab es ja unheimlich viele GTI-Privatfahrer dann. Und da hat uns VW so ein bisschen Budget gegeben. Und dann sind wir immer mit einem großen Ersatzteillager an die Rallye-Strecke gefahren. Und dann konnten die Jungs bei uns Teile ausfassen. Und wir haben natürlich ein bisschen geholfen beim Schrauben. Und wie das halt so war, das so also quasi Werkservice für die Privatis.
Okay. Ja. Und haben Sie, also und das Team, was Sie eingesetzt haben, da haben Sie Sponsoren gesucht und das war tatsächlich.
Ja, das war eigentlich schon ein sponsorfinanziertes Ding. Also von VW haben wir ein bisschen Geld gekriegt, aber das hätte sicher nicht ausgereicht. Aber das waren eigentlich mehr so lokale Sponsoren hier aus der Gegend. Spielzeug und solche. Also Nürnberg ist jetzt so ein bisschen Spielzeugstadt gewesen.
Da gab es auch die Spielwarenmesse. Ne?
Ja, okay.
War das da schon die Schmidt Motorsport oder hieß das?
Das hat am Anfang geheißen Schmidt Fahrzeugtechnik. Und wir haben dann, so 1980, haben wir umfirmiert auf Schmidt Motorsport GmbH. Mhm. Und 1990 haben wir dann eine kleine AG draus gemacht sogar. Ja, ja.
Okay.
Das war so der Werdegang.
Ja, okay.
Ja.
So, aber dazwischen lag ja noch ein bisschen was.
Ja, da war noch.
80 kam dann ja irgendwann sogar Porsche auf sie zu, mit einem Auto, was jetzt gerade wieder ganz berühmt ist. Ne?
Ja, das, die Porsche-Leute kamen nicht auf uns zu, muss ich gestehen, sondern das war schon unser, wir haben schon ein bisschen reingebohrt. Und zwar ist es so gewesen, der Walter war ja, also Walter Röhrl, war ja 1980 Weltmeister auf dem Fiat. Mhm. Und hat nach dieser Weltmeisterschaft einen Vertrag bei Mercedes unterschrieben.
Genau.
Und Mercedes wollte eigentlich groß in den Rallye-Sport einsteigen, hat sich aber dann anders überlegt und hat den Rallye-Sport eingestellt. Mhm. Jetzt haben sie aber den Weltmeister unter Vertrag gehabt. Jetzt hat aber der Weltmeister kein Auto gehabt. Und da wir ja gut befreundet sind, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann kam uns die Idee, wir könnten einmal bei Porsche anfragen, ob die uns nicht ein Auto geben, dass der Walter ein Jahr lang halt fahren kann.
Und also Sie kannten Walter schon vorher?
Ja, ja. Ja, okay. So. Wir haben ungefähr zur gleichen Zeit das Rallyefahren angefangen. Okay. Ja, ungefähr. Okay. Also er, glaube ich, ein, zwei Jahre früher. Mhm. Aber wir kannten uns einfach, ja, sind ja nicht weit auseinander. Mhm. Ja, ja. Und dann haben wir bei Porsche angefragt, was die von der Idee halten. Und die waren begeistert. Sie haben gesagt, ja, das machen wir. Und da kam dazu, dass Porsche auch den 924er ein bisschen pushen wollte, weil der 911er ist gelaufen, klar, wissen wir ja alle. Aber der 924, der war so ein bisschen das Stiefkind. Mhm. Und der 924 GTS, der so ein Sondermodell war, der war dann genau richtig, um diesen Rallye-Einsatz zu machen. So sind wir zu dem Auto gekommen.
Ja. Da konnten Sie noch viele GTI-Teile, Lenkschockhebel und so weiter verwenden. Nein,
ja, da viel von mir drin.
Da ist ja viel von mir drin. Ne?
Ja, ja.
Nee, und den haben Sie aber komplett vorbereitet, den Wagen, oder? Oder
war nein, das war auch so eine schöne Kooperation. Da gab es in, damals war ja der Roland Kussmaul und der Jürgen Barth noch in Amt und Würden. Mhm. Und die haben in Weisach dafür gearbeitet und haben das Auto da aufgebaut im Prinzip, weil da ja alles war, Teile, Know-how und so weiter. Musste ja schnell gehen alles. Und die haben uns dann das Auto gegeben und wir haben dann den Einsatz gemacht.
Ah, okay.
Und so haben wir halt über die Einsätze haben wir dann das Auto ein bisschen näher kennengelernt und naja, am Schluss haben wir es dann schon ganz gut hingebracht. Also wir sind, glaube ich, bloß einmal ausgefallen mit dem ganz neuen Auto. Das war schon relativ gut damals.
Ja, ja. Vor allem als Rallye-Auto nie erprobt worden, ne?
Ja, ja,
24.
Ja.
Also das ist tatsächlich ein Sportwagen, der da über Schotterpisten.
Naja, aber da sieht man wieder, dass die Porsche-Leute schon auch in Weisacher ganz gute Arbeit machen. Die,
ja,
das sind auch die Serienautos schon gut.
Ja, ja, das haben wir auch bei 959 gesehen. Ne?
Ja,
ein Gruppe B Supersportwagen, der dann Paris Dakar gewinnt. Ne?
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, sie waren auch nicht schlecht als Einsatztruppe.
Und ja, ja, also wir haben es schon ganz gut gemacht, auch glaube ich.
Wie war das mit Walter Röhrl dann auf einmal so zusammenzuarbeiten mit ihm als Fahrer?
Also, ja, gut, also der Walter ist ja, wie sagt man das, eigentlich schon ein gemütlicher Mensch. Also der ist ja nicht böse.
Ja, das stimmt.
Nein, und dadurch, dass wir uns auch gut kannten und ist ja ungefähr die gleiche Mentalität hier in dem Lebensraum.
Ja.
Also das war ganz einfach. Das war.
Ein bayerisches Team.
Ja, ja, ja.
So, und nach dem erfolgreichen Jahr mit Porsche kam dann tatsächlich, wie ging es dann weiter bei
Ihnen? Naja, wir haben, ich muss dazu sagen, wir hatten ja parallel schon dieses VW-Geschäft, also Gold GTI, ist ja immer weitergelaufen. Und ich glaube, 1978 ist der Reinhard Rode von Hannover, also VW Motorsport, gewechselt zu Audi.
Okay.
Und der sollte bei Audi dieses Rallye-Team aufbauen. Und da hat er uns praktisch gleich mitgenommen, weil der kannte unsere Arbeitsweise und hat gesagt, ja, das sind die richtigen, die nehme ich jetzt gleich mit nach Ingolstadt. Mhm. Und so kamen wir zu Audi Sport und eben zu der Quattro-Entwicklung. Und waren dann von Anfang an eigentlich schon immer so ein bisschen mit in diese Quattro-Entwicklung eingebunden. Haben auch viel getestet damals, diese Urprototypen
mit dem
im Steinbruch hier in der Gegend.
Störrischen Allradantrieb.
Der Riesensteinbruch, der dann abends immer zugesperrt worden ist. Und dann sind wir da die ganze Nacht, manchmal auch nicht die ganze Nacht, weil wenn das Auto kaputt war, war es ja kaputt. Musste wieder repariert. Okay. Da haben wir natürlich immer ausgeschaut am nächsten Morgen, wie die wie die Steinbrucharbeit.
Ja, halt. Ja, wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Ich frage jetzt nicht, wie der Steinbruch ausgesehen hat, aber der war schon 3 Meter tiefer
gegraben. Aber ich glaube, dem Steinbruch hat es weniger ausgemacht. Ja, ja.
Also, wer war da so Testfahrer? Oder mit wem
sitzt der du? Harald Demuth und der Walter Smolay. Die, okay. Die sind, also wir sind parallel dazu mit dem Audi 80 Gruppe 2 deutsche Rallye-Meisterschaft fahren. Mhm. Ein Auto hat der Demuth gefahren, ein Auto hat Smolay. Und die Jungs sollten halt in Übung kommen. Also nicht nur die Fahrer und die Beifahrer, sondern eben auch die Mechaniker. Auch, da waren dann auch oft viele Ingolstädter Mechaniker dabei, damit die diesen Rallye-Betrieb mal lernen, wie das eigentlich abgeht und was da eigentlich los ist. Und das war eine schöne Truppe. Also es war immer schön gemischt und die haben sich ja alle gut vertragen. Mhm. Und so ist dann Audi Sport eigentlich entstanden, aus dieser gemischten Truppe sozusagen. Ja, ja.
Haben Sie da schon gemerkt, dass der Quattro die Zukunft ist oder haben Sie eher die Probleme gesehen? Weil ganz am Anfang ist das ja schwierig gewesen.
Also sagen wir so, dass das Auto unheimlich viel kann und dass es sehr stabil war, das hat man schon gesehen. Mhm. Aber das Auto war auch sehr komplex, weil man muss dazu sagen, die ganzen Rallye-Autos, die wir vorher hatten, ob es jetzt Heckantrieb oder Frontantrieb war, die sind ja im Vergleich zum Vierrad-Auto gar nichts. Ja. Technisch keine wirklich großen Herausforderungen. Und vor allem im Service, wenn so ein Auto aus einer Sonderprüfung kommt und es ist wirklich was kaputt und das ist ja oft der Fall, das dann reparieren zu müssen vor Ort in der kurzen Zeit bei so einem komplizierten Auto. Mhm. Da war eigentlich die Hauptproblematik beim Quattro. Mhm. Und am Anfang haben wir ja Getriebewechsel, war eigentlich fast undenkbar. Es ging dann aber irgendwann, hat man dann irgendwann geschafft. Turbowechsel war fast undenkbar. Okay. Also einmal wegen der Zugänglichkeit, zweitens haben wir natürlich auch, weil es heiß war. Ja. Und so gab es halt viele so Problemfelder. Wenn dieses Teil gestorben ist, dann war das gleichbedeutend mit dem Ausfall. Mhm. Und das willst du beim Rallye-Auto nicht haben. Nee. Und da haben wir natürlich unheimlich viel dran gearbeitet, dass man das Auto so baut, dass man auch diese Komponenten relativ schnell wechseln kann. Und das ging dann über die Zeit, ging das dann eigentlich ganz gut. Das hat man dann schon hingebracht. Da konnte man dann auch mal ein Quattro-Getriebe in 10 Minuten wechseln. Das ist, glaube ich, der Weltrekord.
Ja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so schnell ging. Und haben Sie das Getriebe daraufhin entwickelt oder haben Sie das so bei Audi so lange gebohrt, bis Sie das gemacht
haben? Nein, das hat sich einfach wie evolutioniert. Also jeder hat einmal irgendwo ein Problem gehabt und dann sucht man natürlich nach der Lösung für das Problem. Und dann sagt man das den anderen natürlich auch und sagt, ja, wir haben das Problem gehabt und wir haben aber die und die Idee. Mhm. Und damals war die Zusammenarbeit mit Audi Sport wirklich sehr, sehr gut und auch sehr vertrauensvoll. Und jeder hat dem anderen gesagt, was los ist. Mhm. Und so ging das eigentlich, ja. In der Zeit war es toll.
Sie haben natürlich einen ganz berühmten Protégé, nämlich Ferdinand Piëch, ne? der das Sportprojekt ziemlich vorangetrieben hat, glaube ich.
Der war da, glaube ich, schon ein Antreiber. Ja, ja. Ja. Und der, ich glaube, der hat ja auch diese Vision gehabt, dass man aus der Marke Audi wirklich was richtiges Großes machen muss. Ja. Und da war das sicher der Grundstein, dieses Quattro Rallye-Projekt. Ja, ja.
Und das ist natürlich immer noch, also ich glaube, wer an Rallye-Gruppe B denkt, der denkt irgendwie nachher an die Quattros, über die wir nachher auch noch reden.
Da, ja, das war schon der.
Die beeindruckendsten Autos.
Der Quattro war schon, glaube ich, die Geburt der Gruppe B, wenn man so will.
Ja,
ja, ja, doch.
Wahnsinn.
Eine Wahnsinnszeit. Ja, also das war dann 1981. Ach so kamen wir jetzt drauf. Wir haben also 81 nicht nur das Auto von Walter Röhrl gemacht, den Porsche, sondern wir hatten auch ein Audi-Projekt im Haus. Und da sind wir damals mit einem Audi 4000, glaube ich. Das war ein Audi 80 mit 5-Zylinder-Motor.
Okay.
Hat es für Amerika irgendwo Ausführung gegeben. Und mit dem Auto sind wir deutsche Rallye-Meisterschaft gefahren. Ja, parallel.
Aber noch mit Frontantrieb?
Oder? Noch mit Frontantrieb, ja. Auch wieder, um nicht aus der Übung zu kommen. Ja. Mhm. Und dann kam aber dieses Porsche-Projekt. Und da hat es dann so ein bisschen Reibung gegeben mit Audi, weil das Porsche-Projekt ja nicht eigentlich auf unserem Programm stand. Mhm. Wir haben das halt einfach gemacht. Und es hat sich aber dann wieder gelegt. Aber es war ja am Anfang ein bisschen, da hat, glaube ich, die große Politik ein bisschen neigespielt, aber das weiß ich nicht so genau, was da wirklich war.
Nee, aber natürlich haben sie gleich den größten Namen auch gehabt mit Walter Röhr. Ne? So, also das da kann ich schon verstehen, dass Audi vielleicht sagt, jetzt klaut ihr uns die Show.
Ein bisschen schon, war schon so.
Aber sie konnten Walter da noch nicht auf das Quattro-Projekt überreden. Ne?
Ich glaube, da war ich nicht die richtige Person dazu. Der Walter hat da schon die Ansprache vom Herrn Piech gebraucht, damit er das dann wirklich macht. Also ich glaube, da war er ja schon Weltmeister. Und da können wir nicht mehr viel bewegen dann.
Ich hätte jetzt gedacht, dass sie so als bayerisches Team, dass er dann sagt, ach, die sind so nett.
Und schon andere Sachen auch mit der Rolle
gespielt. Die sie nicht beeinflusst haben. Wie kam es dann zu dem großen Quattro?
Naja, die Audiana, also sprich das Werksteam, hat ja angefangen 1981 in der Weltmeisterschaft. Mhm. Die sind 80 schon ein bisschen so als Vorauswagen gefahren mit dem Quattro.
Genau.
Algarve Rallye, Portugal und ein paar so andere. Und sind dann bei der Monte 81 offiziell eingestiegen. Mhm. Und ich kann das auch verstehen, wir wollten natürlich auch so ein Auto haben. Aber die haben gesagt, wir sind ja mit der Entwicklung noch nicht einmal bei 50%. Wir können ja nicht das Ding aus der Hand geben, wir müssen das selber machen. Okay. Und dann sind wir eben mit diesem Audi 4000 da angetreten, ja, 1981. Die sind parallel Weltmeisterschaft gefahren, haben sich aber schon immer natürlich von uns die Leute ausgeliehen zu den WM-Läufen, weil das ja eine Truppe war.
Die geschraubt haben am Audi?
Sprich die Mechanikertruppe und Car Chief und so weiter. Und dadurch haben wir wiederum gelernt von den Ingolstädtern, was da alles kaputt geht und was man da vielleicht anders machen kann. Also es war schon eigentlich im Nachhinein gesehen die richtige Entscheidung, sich erst einmal auf die WM zu konzentrieren, das mal zu machen. Mhm. Und ist ja auch viel Lehrgeld bezahlt worden in den ersten Jahren. Ja. Und da hat man natürlich daraus gelernt, aus den Fehlern. Davon haben wir wieder profitiert dann halt 82, als wir mit dem Harald Demuth angefangen haben in Deutschland. Mhm. Und da ist unser Auto schon ein bisschen flüssiger gelaufen. War schon gut, ja.
Und Harald Demuth, der hat in dem Jahr...
Also die Deutsche Meisterschaft hat er gewonnen.
Ja.
82. Der Harald hat die, glaube ich, zweimal gewonnen. 82 und 84. Mhm. Und der Armin Schwarz hat auch zweimal gewonnen. 87 und 88, meine ich. Ja. Also so wurde dann unser Geschäft ein bisschen Audi-lastiger. Mhm. Also vorher war es schwer VW-lastig und dann ist es ein bisschen Audi-lastiger geworden und ist dann sogar mehr und mehr Audi-lastig geworden, weil wir immer mehr Quattro-Einsätze natürlich gemacht haben. Mhm. Und das Ganze ging dann bis 85, meine ich. Weil wir haben dann 85 uns mit Austin Rover zusammengetan und haben diesen Austin Rover Metro eingesetzt, 86.
Wie kamst du zu dem Wechsel?
Ja, da hat es mit Audi Sport so ein bisschen Reibung gegeben. Und das ist ja dann oft so, der Freund des Vorgängers ist dann automatisch der Feind des Nachfolgers.
Okay,
ja, und da hat dann wieder der Sportchef gewechselt. Und dann waren wir anscheinend zu privilegiert oder zu...
Walter Dreser war vorher der Sportchef, oder?
Ja, Dreser war okay. Und Reinhard Rode war sehr okay.
Ja.
Aber dann kam der Roland Gumpert und da hat sie irgendwie auch hineingezogen in diese Zusammenarbeit. Warum, weiß ich bis heute nicht, aber das hat irgendwie nicht so geklappt. Und dann haben wir halt auf einmal kein Budget mehr gehabt in 1984. Und dann ist das für so eine kleine Firma natürlich nicht schön. Mhm. Und dann strampelt man halt und versucht, andere Sachen auf die Beine zu stellen. Und das haben wir dann auch geschafft. Und so kam dann halt aus den Robben.
Ja. Gab es da mehrere Marken zur Auswahl, an denen Sie gearbeitet haben?
Haben wir gar nicht probiert, weil die Austin Rover Geschichte, die hat sich fast automatisch ergeben. Wir hatten in Belgien auch einen Quattro eingesetzt in der belgischen Meisterschaft und bei ein paar Europaläufen mit dem Marc Douet. Und der Marc Douet ist einerseits bei uns Quattro gefahren, mit Sponsor Belga und ist andererseits bei Austin Rover Tourenwagen Europameisterschaft fahren, Rundstrecke. Jetzt okay. mussten, und da, damals war der John Davenport Sportdirektor bei Austin Rover. Und jetzt mussten wir uns immer abstimmen, der John und ich, ob er jetzt, wenn so Überschneidungen waren, ob er den Markt unbedingt braucht oder wie man das jetzt am besten macht. Da aber der John Davenport auch ein eigentlicher Rallye-Mann ist, war der immer sehr, sehr, wie sagt man, kompromissbereit, ja. Ja, und hat gesagt, naja komm, du hast ja keinen anderen wie den Marc, der da fahren kann. Und für Belgien ist das ja auch ganz wichtig, dass der Marc fährt. Aber ich habe ja in der Tourenwagen-Europameisterschaft drei andere auch noch. Die, und dann lasse ich halt den Sitz vom Marc, besetze ich halt mit einem anderen. Und da ist dann nochmal der Toni Pont, auch ein Rallyefahrer eigentlich. Der ist dann nochmal in der Tourenwagen-Europameisterschaft gefahren, halt weil der Marc hat Zeit gehabt und solche Sachen. Und so haben sich der John und ich so ein bisschen angefreundet und haben gemerkt, dass wir eigentlich gut miteinander können. Und dann hat er mir irgendwann das Angebot gemacht, hat gesagt, hast du nicht Lust, nächstes Jahr für uns solche Autos einzusetzen.
Okay.
Naja, und dann so kam der Vertrag.
Und der Vertrag. Ja. Und war das, also ich meine, das Auto war jetzt ja so medium erfolgreich insgesamt, glaube
ja.
ich. Ne? Also
nein,
die, die, das, genau, das war, also die, an die Quattro-Erfolge konnten sie nicht mehr anknüpfen.
Nein.
Vielleicht bevor wir uns von diesem Quattro ganz verabschieden, müssen wir noch mal ein bisschen über die Fahrer reden, die in ihren ja. Autos gefahren sind. Denn also tatsächlich, die ganz großen Namen sind bei Ihnen in den Autos
ja,
gefahren.
Ja, die waren
also Michel
doch.
Mouton.
Die Michel ist gefahren. Da war, gut, der Walter ist Porsche gefahren, aber wie er dann bei Audi war, ist er nie mehr bei uns gefahren. Also das hat sie leider nicht ergeben. Mhm. Ja. Björn Walligard ist gefahren, Marc Douy sowieso, John Buffen ist gefahren. Aber ja, das war schon okay. Ja, ja.
Gab es da Fahrer, wo Sie gesagt haben, die sind ein bisschen materialschonender gewesen oder da war es ein bisschen einfacher? Oder?
Nee, das ist, ich glaube, das mit dem Material schonend ist eine Mehr.
Das war keiner.
Weil ich glaube, wenn man wirklich vorne fahren will, da kannst du den Material schon hinfahren. Also es gibt sicher Leute, die, sagen wir mal, Getriebe vielleicht besser oder schlechter behandeln. Das gibt's, das sieht man aber nicht. Ja, das sieht man vielleicht nachher, wenn man es zerlegt. Aber dass jemand das Auto selber, die Karosse und das Chassis schont,
am Ende des Tages.
Noch nicht erlebt. Ich habe es noch nicht erlebt. Also der Einzige, der vielleicht in der Beziehung eine Ausnahme ist, ist der Walter Röhrl, der glaube ich, arbeitet mit so viel Birne, dass der wirklich an der berühmten Kuppe, wo man halt 40 Meter fliegt, lieber vorher lupft und bloß 20 Meter fliegt, damit es auch noch nicht kaputt geht. Und verliert halt 3 Sekunden, weil genau weiß, die holen wir woanders wieder. Ja, aber die anderen, die fliegen dann 40 Meter und dann macht es halt einen fürchterlichen Schlag und ja, man weiß nicht, was passiert.
Was war so der heftigste Schlag, was Sie mal zurückbekommen haben als Auto?
Wir hatten eigentlich immer viel Glück, dass nie, zumindest in der Rallye, nie Personenschaden war. Aber Totalschäden haben wir schon viele gehabt.
Schon.
Ja, sogenannte Totalschäden. Ja. Mein Rallye-Auto ist eigentlich nie ein Totalschaden, weil im Extremfall nimmst du halt eine neue Karosse. Ja, aber zum Beispiel der R23, den wir haben, der hat, glaube ich, schon mindestens 3 eigentliche Totalschäden gehabt. Aber der ist halt immer wieder repariert worden. Der kommt dann halt auf die Richtbank und wird wieder sauber hingezogen und dann wird es wieder vermessen und dann stimmt es wieder und dann wird wieder gefahren.
Für wie viele Leute waren Sie damals dann so zur Hochzeit der Quattro-Geschichte?
Naja, also ich denke so Mitte 80er Jahre werden mir so 50 Leute gewesen sein. Vielleicht.
Boah, das ist echt
vielleicht noch 60. Ding, ne?
Ja. Und wie lange haben Sie da gebraucht, zum Beispiel, um so einen Audi nach einem Totalschaden einmal komplett umzubauen auf eine neue Karosse?
Naja, also das musste innerhalb von einer Woche, ist das passiert. Ja, ja. Da ist halt mit Nachtschichten mit allem gearbeitet worden. Also da gibt's keinen Feierabend.
Ich finde das so irre, das Tempo, was Sie damals vorgelegt haben. Und ich finde, wenn man heute so Rallye-Autos sieht oder das so hört, ist das extrem so auf schnelle Austauschbarkeit ausgerichtet worden. Und bei den Autos war es ja noch nicht unbedingt so, ne? Bei den
zumindest von der Grundkonstruktion her nicht.
Eben, da war
es ist dann schon irgendwie so ein bisschen, wie vorhin schon erwähnt, evolutioniert worden.
Ja.
Aber die Grundkonstruktion war eigentlich ein Serienauto. Ja. Ja, und da kommt ja noch die Philosophie der Ingenieure dazu, also speziell der Ingolstädter Ingenieure, aber ich glaube, die anderen sind genauso. Die sagen, unser Zeug geht ja nicht kaputt. Das ist unmöglich. Wir müssen das Getriebe nicht wechseln, weil es nicht kaputt geht. Ja, oder Turbo, warum soll der Turbo kaputt gehen? Gibt ja. da keinen Grund. Ja, der geht aber kaputt.
Das ist verständlich. Ne?
Ja. Ja. Ja.
Ja, ganz interessant. So genau, und dann kam die Metrozeit. Wo hängt da eine? Hier hängt doch
eine. Da hängt ja, eine. Genau. Da hängt eine. Ja, das war ging los im Herbst 85, haben wir die Autos bekommen. Also die sind ja 200 Stück gebaut worden ich weiß nicht, wie das Werk heißt, aber egal. Ja. Und da standen die 200 Dinger am Hof. Und dann haben sie uns 6 Stück aufgeladen und haben uns 6 Stück hingestellt.
Haben sie die gekauft? 6
von nein, das waren also die Werksautos. Das war Bestandteil vom Vertrag, dass wir die Teile und die Autos kriegen. Okay. Ja. Und naja, dann kamen die 6 Autos und dann haben wir die halt umgebaut. Also 3 für Eklund, 3 für Marc Douillet. Mhm. Eklund ist mit der Clarion-Lackierung, also weißes Auto mit schwarz-orange, glaube ich, gefahren. Und der Marc ist mit der Belga-Lackierung gefahren. Und je 3 und 3. Und da waren halt immer ein war Asphaltauto, der andere war Schotterauto und das dritte war Trainingsauto. So. Okay. Hat jeder 3 Autos gehabt und dann ging es los.
Ja. Das erste Training fand wo statt?
Naja, der erste Einsatz war in Spa mit dem Marc Douillet. Und die Rallye ist im Februar, glaube ich, Anfang Februar. Also wird der so im Januar das erste Mal gefahren sein mit dem Auto, mit dem Trainingsauto.
Okay.
In Spa.
Ja. Wie war so die Reaktion auf das Auto? Hat man da schon gleich gesagt, das wird schwierig, da an der Spitze
anzuschließen? Ja, das wusste man eigentlich schon. Okay. Also man hat so ein bisschen gehofft, dass man über das bessere Handling von dem Auto.
Kürzerer Radstand,
Saugmotor hängt am Gas. Damals gab es ja noch Turbolöcher, also bei den Turboautos. Und man hat gedacht, durch den Normal Aspirated, wie sagt man, dass man bessere Steuerbarkeit, besseres Handling vom Auto hat. Was gestimmt hat, aber trotzdem den Leistungsverlust halt nicht ausgeglichen hat. Mhm. Also man war auf sehr engen und sehr winkligen Strecken war man ungefähr gleich schnell. Aber sobald nur die geringste Gerade drin war, wo man einfach halt die Leistung auf den Boden gebracht hat, war es vorbei. Naja, und das haben wir schon gewusst, aber andererseits so einfach geschlagen geben will man sich auch nicht. Und wir haben dann schon ganz gute Ergebnisse über das Jahr noch erzielt. Die Problematik war, dass der Motor nicht gehalten hat. Der war relativ spät entwickelt worden. Man dachte ursprünglich, man kann mit einem Rober V8, den man 2 Zylinder wegschneidet und dann V6 draus macht, man kann mit so einem Motor fahren. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Motor keine Leistung kriegt, dass das nicht geht.
Okay.
Und dann hat man einen neuen V6 entwickelt, aber da war das Auto im Prinzip schon fast fertig. Und da hat man mit dem Motor erst angefangen. Und dadurch war der Motor immer so ein halbes Jahr von der Entwicklung hinter dem Auto.
Okay.
Und das hat man natürlich gemerkt am Anfang, wir sind immer mit Motorschäden stehen geblieben. Und irgendwann haben wir dann halt auch angefangen, am Motor ein bisschen zu entwickeln und dann... Ich glaube, das erste Mal bei der Rallye in Ypern, die ist so Juni, sind wir das erste Mal ins Ziel gekommen. Und da war fast das halbe Jahr schon rum.
Immerhin.
Ja, und dann hinten aus ging es dann.
Ja. Wie sah eigentlich so ein Rennwochenende aus? Mit wie vielen Leuten sind Sie da vor Ort gewesen?
Naja, also das kommt natürlich ein bisschen auf die geografische Konstellation der jeweiligen Rallye an. Wenn man jetzt in Deutschland in einem guten Straßennetz irgendwo
so, fährt, ja, genau,
wo man mit dem Service auch
durchkommt,
gut hinkommt, da ist es relativ einfach. Da fährt man mit 6, 8 Mechanikern hin und dann reicht es. Oder vielleicht haben wir 10. Aber wenn man jetzt beispielsweise in Griechenland fährt oder in Italien oder selbst schon in England, der RAC-Rallye oder was ist denn noch so ein bisschen kritisch? Monte Carlo, ganz kritisch, da so, kommst du ja nirgends hin. Da
gibt es nur eine Strecke über den Berg.
Da gibt es nur eine Strecke und die Sonderprüfung. Und dann ist auch noch Schnee und Eis und die Zuschauer parken alles zu. Also Sanremo ist auch so ein Problemding. Und da brauchst du so viele Serviceautos, die müssen eigentlich alle, bevor die Rallye überhaupt startet, müssen die schon an ihren Punkten sein, sonst kommen die da nicht mehr hin, weil da die Zuschauer alles verstopfen. Und darum ist das eben sehr verschieden. Und wir haben auch Rallyes gehabt, da waren wir mit 50 Leuten dort. Ja, also das, ja.
Günstiger Einsatz.
Ja, naja. Ja.
Gab es eigentlich irgendeine Lieblingsrallye für Sie? Ist das wahrscheinlich auch Monte Carlo, oder?
Na, also mir hat die englische, die RAC-Rallye hat mir immer am besten gefallen.
Tatsächlich?
Ja, weil es so ganz archaisch ist. Also das sind Bedingungen, die sind einfach wie Lotteriespiel. Also da gibt es Eis, da gibt es Schnee, da gibt es Matsch, da gibt es dieses Black Ice, ne? Also wenn die Asphaltstraße so leicht mit Eis überzogen ist, was man einfach nicht sieht. Und man kommt da mit dem richtigen Dampf daher und denkt, Asphalt.
Toll, wieder war so leise.
Ich ein bisschen nass. Ja. Und in Wirklichkeit ist es aber das blanke Eis und so. Und das sind schon wilde Bedingungen immer gewesen. Ja. RAC war gut. Ja.
Also ich habe auch die wilden Zeiten noch miterlebt, wo auch nachts noch gefahren wurde.
Und ja klar.
Das ist ja heute alles ein bisschen anders geworden. Ne?
Ja, wobei das eigentliche Rallyefahren, die Faszination des Rallyefahrens, ist ja gerade die Nacht. Ich meine, wer einmal nachts an einem Start von der Sonderprüfung gestanden ist, der weiß, da geht nichts drüber. Ja. Sind schon ziemlich alle Fähigkeiten gefragt.
Das stimmt.
Ja,
leider nicht sehr zuschauerfreundlich. Ich glaube, das hat in den Nachtprüfungen auch so ein bisschen das Genick gebrochen und die Sicherheit wahrscheinlich.
Ja, ne? Der Sicherheitsaspekt ist natürlich 0,0. Ich meine, wenn einem nachts irgendein Unfall passiert, wer soll einen da finden?
Ja. Haben Sie das eigentlich kommen sehen, so ein bisschen mit der Gruppe B? Also da haben Sie selber auch mal gesagt, eigentlich wird das immer gefährlicher und immer heftiger und
gehen
immer
mehr zu. Ja, man hat es nicht wahrhaben wollen, weil es einfach so schön war. Aber im Nachhinein ist es vielen klar geworden, dass das eigentlich so hat kommen müssen irgendwann. Ja, wenn man gesehen hat, wie viele Zuschauer da an der Strecke stehen. Und irgendwann passiert halt einmal was. Also kannst machen, was du willst. Das ist ja sowieso, wenn man überlegt, wie viele Rallyes auf der Welt stattfinden und wie wenig dabei passiert. Das ist schon erstaunlich. Also es geht zwar im Moment meiner Meinung nach in die falsche Richtung insofern, dass die Autos auch wieder nach Formeln gebaut werden. Also wie jetzt WRC ist ja eine Formel. Oder R5 jetzt, R2 ist auch eine Formel. Und die Formel bedeutet aber ja immer, dass es im Prinzip lauter gleichwertige Autos sind. Die sind fast alle gleich. Und die Fahrer kämpfen dann um Zehntelsekunden. Wenn ich auf einer Rundstrecke mit Auslaufzone und Reifenstapel und Leitplanken und Sicherheit und Streckenposten und ONS-Staffel und allem, wenn ich da um Zehntelsekunden kämpfe, soll mir das recht sein. Aber im Wald, wo die Bäume einen Meter neben der Straße stehen, da darf ich nicht um Zehntelsekunden kämpfen müssen. Das muss so eindeutig sein. Früher, der Röhrlwalder hat Rallye gewonnen mit 10 Minuten Vorsprung. Ja. Heute haben die einen Vorsprung von 3,4 Sekunden über die ganze Rallye.
Das geht mir übrigens auch nie in den Kopf. Ne? Die fahren nie wirklich, driften komplett eine Rallye durch, aber kommen in Zehntel zusammen ins Ziel rein. Ne?
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil die Autos so gleich sind. Ne? Das, die Autos sind natürlich auch über diese ganzen für den Fortschritt der Sensorik und Elektronik und also künstliche Gehirne, die alle Parameter optimieren, sind auch leicht zu fahren. Ne? Die Autos, wenn man die mit dem Gruppe B vergleicht, das ist wie, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, wie Düsenjet und A380 so.
Wahrscheinlich, ja, genau. Also ich finde das ja, da bin ich auch bei Ihnen. Eigentlich ist das toll, wenn jemand sich da so rauskristallisiert, der den anderen ein paar Minuten abnimmt. Ne? Dass man wirklich hier wieder einen Helden hat, den man anfeiern kann. Und ich finde, als Zuschauer ist das schwer zu erkennen, weil die eben so eng beieinander sind. Ne?
Ja.
Man neigt immer dazu zu sagen, war vielleicht doch Zufall einfach, dass das Auto immer vorne ist. Aber es ist dann auch nicht immer
Zufall. Das ist auch oft, glaube ich, so. Ne? Da spielen dann so Dinge wie die richtige Reifenentscheidung zum richtigen Wetter. Und
ja, oder ein Ingenieur, den Stabi besser abgestimmt hat oder die Differenziale. Ne?
Das ist schon komplex inzwischen. Aber die andere Seite ist halt vielleicht noch zu der Reglement-Geschichte. Das alte Reglement, auch Gruppe B noch, war halt so, dass jeder Hersteller letztlich sein Konzept favorisiert hat. Der eine hat gesagt, ich baue einen Frontmotor mit Allrad, und der andere hat gesagt, ich baue einen Mittelmotor mit Allrad, und der andere hat sogar gesagt, ich mache einen Heckmotor mit Allrad. Oder wenn wir ganz noch weiter zurückgehen, Da ist zum Beispiel Nissan damals, also damals hat es, glaube ich, noch Datsun geheißen, die sind mit einem 240Z, mit diesem riesen Sportwagen-Schiff, Safari-Rally gefahren und haben gewonnen. Ja, ja. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Normalerweise mit dem Auto brauchst du zu keiner anderen Rallye der Welt hingehen, nur die Safari kannst du mit dem Auto gewinnen. So,
was man jetzt auch als letztes gedacht hätte.
Eigentlich. Ja, aber jetzt natürlich, wenn wir jetzt die Rallye Sanremo gewinnen will, dann muss man halt ein kleines, kurzes Auto haben, was quirlig ist und ein gutes Handling hat. Und so gibt es im Prinzip für jedes Land und für jeden WM-Lauf hat es früher so einen Favoriten gegeben, wo man gesagt hat, naja, Safari, das könnten die gewinnen, oder das Sanremo gewinnt garantiert Landschaft, ja, oder Peugeot oder sowas. So, und so hat jeder Hersteller sein Konzept halt irgendwie dargestellt und hat damit Werbung betrieben. Inzwischen sind aber alle Autos gleich. Ja, was will jetzt der Hersteller, was will der jetzt sagen, was da so toll war, dass er mit dem gleichen Auto, dass der VW mit dem gleichen Auto gewonnen hat wie der Hyundai und der Toyota. Also, ja.
Das stimmt, die Konzepte sind gleich.
Ne? Ja, ist alles gleich. Und für die Fahrer wird es immer gefährlicher, weil die sich um die Zehntelsekunden raufen müssen. Mhm. Wenn die unterschiedliche Autos hätten, dann ist halt bei der einen Rallye, sagen wir, der Ogier vorne, weil da sein Auto am besten passt. Und bei der nächsten ist dann halt der Hyundai vorne oder wer auch immer. Ja, und damit ist das eigentlich klar. Und dann gibt es halt hinten raus, gibt es WM-Punkte und der die meisten hat, der hat vorne aus.
Ganz einfach erklärt. Und man hat sich ja damals auch, das ist ja auch immer so interessant für Leute, die vielleicht den Rallye-Sport gar nicht so regelmäßig verfolgen, man hat sich ja immer so ein paar Rallyes rausgepickt, die am besten passen. Also man ist ja nie den ganzen Kalender durchgefahren. Genau. Ja, ja. Das finde ich ja auch so interessant. Also so als der geneigte Formel-1-Gucker sagt man, wie die lassen Rennen aus. Aber man hat geguckt, was zum Auto passt, was zum Fahrer passt, weil der Röll nie in Afrika gefahren oder am liebsten nicht. Oder die 1010-Rallye hat auch keinen Bock drauf gehabt, ne? So sagt er ja selber auch immer.
Ja,
aber dann hat man da geschaut irgendwie. Ne? War das für Sie dann mit dem Metro was anderes als mit dem Audi? Haben Sie sich da unterschiedliche Sachen rausgesucht?
Nein. Ich muss gestehen, wir haben da eigentlich mehr Vorgabe gekriegt.
Ah, okay.
Und zwar hing das mit den Sponsoren zusammen. Diese beiden Projekte waren ja sehr stark finanziert. Das eine eben von Belga und das andere von Clarion. Mhm. Und Clarion hat halt in bestimmten Märkten Interesse gehabt und da sind wir halt gefahren. Und Belga war natürlich im Wesentlichen auf Belgien. Die Marke, glaube ich, gibt es ja nur in Belgien, die Zigarettenmarke. Und dadurch sind wir die meisten Rallyes in Belgien gefahren und vielleicht einmal so im, ich wollte schon sagen, Zonenrandgebiet, also praktisch in Deutschland, Hunsrück-Rallye zum Beispiel, weil es ja gleich da in der Nähe ist, wo die belgischen Fans auch rüberkommen und zuschauen. Aber das Belga-Projekt war sehr Belgien-zentriert, ja.
Okay. Interessant. Und dann hat das aber nicht so unbedingt hingehauen und dann kam irgendwann die DTM noch.
Jetzt sind wir im Jahr 86, das war die Metro-Geschichte. Und die Metro-Geschichte war eigentlich ein Dreijahresvertrag. Also die wäre bis Ende 88 gelaufen vom Vertrag her und wäre vielleicht auch verlängert worden. Weil irgendwann hätten wir das Auto ja sicher auch mal zum Laufen gebracht und vielleicht hätten wir noch irgendwas evolutioniert. Mhm. Vielleicht hätten wir doch noch ein Turbo drauf gemacht oder irgendwas, weiß man ja nicht. Aber dann war halt Gruppe B zu Ende und damit ist das Metro-Projekt halt gestorben. Ja. So. Naja, dann haben die aus den Rover den Vertrag ausbezahlt, mehr oder weniger. Und von dem Geld haben wir dann den Betrieb in Karlsburg gebaut.
So ist also es gelaufen. So ungefähr. Also von daher war Metro natürlich doch wieder perfekt.
Ja, ne?
Betrieb aufgebaut. Ja. Mussten Sie sich von Leuten trennen oder konnten Sie die alle übernehmen?
Nö, da haben wir uns nicht trennen müssen. Nein. Wir haben ja dann, da hat dann wieder mal die Führung in Ingolstadt gewechselt. Der Feind des Vorgängers ist der Freund des Nachfolgers.
Der Kumpert war weg.
Dann kam der Herbert Greiner. Und der Herbert Greiner hat es ja im Tandem mit dem Hans Nowak gemacht. Mhm. Und der Hans Nowak und ich, wir kannten uns schon ewig natürlich und dadurch war ich wieder im Spiel ja, oder wir, sagen wir jetzt als SMS. Und da kam auch dieser Zufall uns zu Hilfe, dass der Armin Schwarz im Jahr 86 für den letzten Lauf zum Metropa Cup, hat er Ihnen wahrscheinlich erzählt, ne, der letzte Lauf war die Rallye Bavaria. Mhm. Und er musste, ich weiß nicht ganz genau, Zweiter oder Dritter werden, Minimum, damit er diesen Metropa Cup gewinnt. Mhm. Und damals hat er ja schon Schaeffler, also INA, als Sponsor gehabt. Und hat dann bei uns angefragt, ob er so ein Metro mieten kann.
Okay.
Und da wussten wir ja schon, dass das Metro-Geschäft sowieso aus ist. Also haben wir gesagt, natürlich kannst du den mieten. Und haben dann so am vergleichsweise ganz, ganz kleinen Obolus den Metro vermietet an Ina oder an Armin, ich weiß nicht, wo genau. Ina. Nein, vielleicht an Ina. Egal. Dann ist der Armin gefahren und ist gegen die Michelle Mouton gefahren im Peugeot. Und war teilweise sogar schneller wie die Michelle. Und es war natürlich ein Hinschauer. Ja. Und daraufhin hat natürlich dann Audi gesagt, als wir wieder im Boot waren, was ist denn mit dem Schwarz? Und dann haben wir gesagt, holen wir den Schwarz. Ah, okay. Naja, und dann haben wir den Armin geholt. Und wobei wir schon in Kontakt waren, ja sowieso. Und es hat alles sich gut gefügt. Und dann sind wir 87 Meisterschaft gefahren. Ja. Und haben gewonnen. Es war kein einziger Gesamtsieg mit dem Coupé. Da sind wir mit dem Audi Coupé gefahren. Das war ein bisschen zu schwachbrüstig für einen Gesamtsieg. Mhm. Aber in der Punkteaddition hat es dann halt doch für die Meisterschaft.
Und der Wagen hat gehalten?
Oder? Und hat gehalten. Also waren, glaube ich, nicht das Lügen, aber immer im Ziel waren, aber wahrscheinlich bis auf einig, 40 waren wir im Ziel. Ja. Ja. Also es war 87. Mit, ja. Genau.
Ja. Dann kam 88.
Waren wir wieder bei Audi.
Ja, genau.
Ja, dann sind wir 88, sind wir mit dem 200er sind wir da schon gefahren.
Das Taxi, wie Walter es nennt. Der Audi 200.
Das Taxi. Taxi war aber insofern gar nicht so schlecht. Der ist gut, der war lang und ist gut gelaufen. Also das Auto war saumäßig stabil, gerade wenn es schnell dahin ging. Und man konnte mit dem Auto wirklich am Schotter 220 fahren, das hat das Auto nicht aus der Ruhe gebracht.
Ja, das stimmt, hat Armin auch gesagt. Wobei gesagt hat, man muss den immer so leicht im Drift halten, sehen,
und ja, dass er
dann irgendwann in die Kurve gedrückt werden konnte.
Ja, dass er schon in der richtigen Richtung steht.
Ja, genau, war ein bisschen unwillig beim Einlegen.
Ja, aber das war dann das nächste Projekt und das sind wir. Haben wir auch noch die Susanne Kotulinski dazugekriegt. Mhm. Das war auch wieder schön. Ja. Ich bin mit dem Vater bei VW gefahren, ne?
Genau,
mit ihrem Vater.
Ja.
Und dann kommt die Tochter zu uns und fährt zusammen mit der Tina Turner, ist die damals gefahren, und fährt ein Audi 200 bei uns. Ja. Also es war sehr schön. 88, 89. Und dann kam der Umstieg auf DTM. Ja. 89 sind wir mit dem Armin so ein paar Läufe von der Rallye-Weltmeisterschaft gefahren, weil das war wieder dieses Heraussuchen von Läufen, wo man mit dem Auto gut ausschauen könnte. Und da zählt er natürlich Monte Carlo nicht dazu. Da sind wir dann, da war Griechenland dabei, da war England, RAC Rallye dabei, da war, ich glaube sogar Sanremo, weil Sanremo ist ja, war damals ja noch viel Schotter in der Toskana, schnell dahin. Also es wäre für das Auto auch nicht so schlecht gewesen.
Afrika? Nee, da war nichts.
Afrika hat uns auch nicht hingezogen. Da gehe ich mit dem Walter konform. Und wobei meine Jungs, die sind immer gerne nach Afrika gefahren. Die haben ja, wenn Audi Safari gefahren ist, dann haben die von uns sich immer Jungs geliehen, also Mechaniker. Okay, und
sind immer gerne mitgefahren.
Kreativ, und die sind auch gerne immer mitgeflogen. Ja. Aber mich hat es da nicht so hingetan. Ne. Aber die 89er Saison, das war so eine rausgepickte Rallye-Saison im Armin Schwarz, wo wir halt sicher nicht mehr als 5-6 Rallyes gefahren sind, aber eben die gut gepasst haben oder gepasst hätten. Und dann kamen wir zurück von England. Der Armin war gut, er war glaube ich Vierter oder Fünfter mit dem großen Schiff, das war ganz gut. Da war der Arne Herz damals bei ihm mit dem Auto gesessen, das war auch ein guter Schachzug, glaube ich. Mhm. Und dann legt der Zettel auf meinem Schreibtisch, ich soll dringend den Herrn Greiner anrufen. Und dann habe ich den angerufen, dann hat er gesagt, also ich soll mal nach Ingolstadt kommen, wir müssen DTM fahren. Da habe ich gesagt, das ist jetzt aber nicht ernst. Jo. Wir müssen die DTM fahren. Naja, und dann haben wir innerhalb von, von der Zeit, 4 Monate vielleicht, haben wir umgestellt von einem Rallye-WM-Team auf ein DTM-Team.
Das finde ich total interessant übrigens. Wie ist das? Ich meine, Sie sind vorher noch nie Rundstrecke gefahren. Also
ja, als wir Team, sind so also, ein bisschen. Es gab damals in den Ende 70er Jahren, gab es einen Golf-GTI-Rundstreckenpokal. Und da war es praktisch, war fast eine Verpflichtung VW gegenüber, dass man da mit ein, zwei Autos fährt, damit da ein bisschen Musik drin ist in dem Ganzen. Und da kamen dann die ganzen Tuner von damals, da ist der Abt gefahren, da ist Nothelle gefahren, wie gab es noch Mischik-Tuning, also ganze Menge, die halt alle mit dem GTI rumgemacht haben. Und die sind alle gefahren, also mussten wir natürlich auch fahren. Also von so her gesehen, wussten wir schon ungefähr, wie das geht. Und man muss ja immer sagen, das Rundstreckenfahren ist ja nicht wirklich schwierig.
Nee, das eigentlich ja, aus Rallye-Sicht
ist
nicht.
Ist ja ne? Sonderfall des Rallye-Fans.
Ja.
eigentlich. ja. Und, aber es war natürlich, ist ein Unterschied, ob man jetzt auf dem Niveau von Golf Cup fährt
oder
ob man DTM fährt DTM, ja. für einen Hersteller, der da auch gewinnen will. Mhm. Und von so her war es dann schon eine Herausforderung. Und da musste man dann natürlich Prioritäten setzen, was wir zuerst machen, ob wir uns erst ums Rennauto kümmern oder ums Equipment. Dann haben wir uns fürs Rennauto entschieden. Und der Walter hat dann die Tests gefahren und Hans Stuck ist auch teilweise Tests gefahren, aber hat sich ja schon für die Rennerei dann bereit gemacht. Mhm. Und wir haben dann, sind dann zum ersten Rennen angereist nach Hockenheim. Immer noch mit Kastenwagen mit Dachständer, wo früher die Reifen drauf waren.
Ach so.
Weil für das Equipment haben wir keine Zeit mehr gehabt.
Tatsächlich, Sie haben das Auto vorbereitet, immer Testfahren gemacht.
Wir sind wirklich hingefahren mit, ich glaube, zwei so Kastenwagen, vielleicht auch drei. Und das Rennauto, der V8, war auf dem Anhänger gestanden.
Offen?
Offen wahrscheinlich. unser Motorhome war ein Knaus-Wohnwagen. Wirklich. So sind wir zum ersten Rennen also gereist.
Ganz unkonventionell.
Ja, und ich glaube, die anderen haben gescheit gelacht über uns. Also ich dachte, was wollen die da? Naja, und dann haben wir es gewonnen, die erste Saison.
Ganz
ja,
genau.
Ja. Das, ja, das war ganz gut.
Kann man mal sehen, dass man den Auftritt gar nicht so dringend braucht.
Ich verstehe das vollkommen, dass aus Marketinggründen natürlich notwendig ist, dass man auch im Fahrerlager einen vernünftigen Auftritt hat. Vor allem, wenn inzwischen kommen ja auch viele Zuschauer ins Fahrerlager und das gehört schon irgendwie zusammen. Aber damals war für uns halt einfach die erste Priorität, das Auto zum Laufen zu kriegen und konkurrenzfähig zu sein.
Ne? Wir haben da im Auto gesessen?
Na, die ersten, also bis zum Norrisring ist nur der Hans gefahren. Was waren da? Ja, ich denke so, da waren drei, vier Rennen vorher schon, wo wir nur mit einem Auto fahren konnten, weil wir nur kein zweites hatten. Und das zweite Auto, wir hatten schon ein zweites, aber mit dem ist ja der Walter Test gefahren.
Ja, okay.
Und am Norrisring ist dann der Walter mit eingestiegen. Und da, ab dort haben wir dann zwei Autos eingesetzt. Ja. Und da gibt es ja diese legendäre Geschichte, wo der Walter dann den Hans noch Gewinner hat lassen auf der Ziellinie.
Ich weiß nicht, die erzählen Sie jetzt mal bitte aus Ihrer Sicht.
Kennen Sie nicht?
Die, ja, ich kenne sie ehrlich gesagt, Walter hat sie mir schon mal erzählt, aber ich glaube, er hat sie noch nie im Podcast erzählt.
Das hat ja jeder gesehen im Prinzip,
ja,
nur
klar.
Viele vergessen sowas ja auch wieder. Ja. Aber für uns war es damals schon legendär, weil der Walter ist ewig vorausgefahren. Also der hat ja einen Vorsprung gehabt von, was weiß ich, halben Runde oder sowas. Ne? Also viel.
Auf dem gleichwertigen Auto, muss man sagen.
Ja, gleichwertigen Auto. Ja. Sicher ein bisschen im Vorteil dadurch, dass der Hans schon Zusatzgewichte im Auto hatte.
Okay.
Und da Walter ja noch nicht, weil er erst eingestiegen war. Also sein Auto war Gewicht, Homologationsgewicht.
Okay.
Aber das Stuckauto war, sagen wir mal, 10, 20 Kilo schwerer. Ja. Macht vielleicht nicht so viel aus, aber es macht was aus. Also das ist mir keine Frage. Und der Walter ist halt vorausgefahren. Ja. Und war natürlich, Zuschauer waren begeistert, wir waren auch begeistert. Aber die Regie von uns war natürlich nicht begeistert, weil es ging ja um die Punkte.
Die Regie kam woher, aus Ingolstadt?
Naja, die kommt natürlich aus Ingolstadt. Wobei ich dazu sagen muss, ich war schon auch gespalten. Einerseits hat mir das natürlich gut gefallen, dass mein Freund Walter vorausfährt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite sagst du ja auch, wir sind ja wegen Punkten hier und wir haben einen Auftrag zu erfüllen und das ist der halt so.
Also es war so, dass das Walter sollte ihn eigentlich so supporten und so ein bisschen die hinteren abhalten.
Ja. Ja, so. Naja, je länger das Rennen gedauert hat, desto nervöser sind wir natürlich an der Box geworden.
Kamen die bei Ihnen angelaufen, welche von Audi, und haben gesagt, jetzt pfeifen zurück?
Naja, die haben natürlich gesagt, was macht der da? Und ich habe gesagt, naja, bleib ruhig, das macht der schon. Und der weiß ja, und ich meine, er ist ja nicht doof.
Ja.
So. Und naja, dann ist er immer langsamer geworden und hat halt sich so weit wieder zurückfallen lassen, bis er halt ungefähr in dem Pulk, das war nur noch der, war das der Pirro damals? Ich meine Pirro, also BMW war es. Pirro Stuck. Und der Pirro war an der Stoßstange vom Stuck hinten dran und der Walter ist langsamer geworden und hat dann auf der Gegengeraden hinter der Tribüne waren die drei zusammen. Und dann hat der Walter sich aus der Dutzendeichkehre rausdriften, oder driften, der ist halt rausgefahren, und hat den Perrault an die Leitplanke gedrückt und der Hans ist auch an der Leitplanke entlang gefahren und der Perrault konnte nicht mehr raus, weil der weiter neben ihm war. Das heißt, der Perrault war zwar an der Stoßstange hinter dem Stuck, aber er konnte nicht mehr rausfahren zum Überholen. Und dann sind die über die Ziellinie gefahren und der Erste war der Hans, weil der war Zweiter, weil der hatte, hat sich schnell dazwischen gelobt und der Perrault hatte der. Und das musst du erst einmal kennen. Also das ist, war schon meisterlich, ja, ja. Muss man schon sagen. Ja.
Der hat nochmal gezeigt, wer der Chef ist. Er hat nochmal gezeigt, wer am schnellsten fährt. Aber gut, mit den Gewichten, das ist natürlich, aber, das ist relativ wie das.
Ja,
das,
also von den, sagen wir so, von den Rundenzeiten her, muss man sagen, das relativiert es ein bisschen. Hm. Aber ich glaube schon auch, dass der Walter einfach eine wahnsinnige Konstanz auch in seiner Fahrweise hat. Der fährt halt jede Ecke jedes Mal gleich und optimal. Und in der Addition kommen wir dann halt ein paar Sekunden raus hinten. Ja, diese ganz kleinen Zehntel dort, Zehntel und dort, Zehntel und dort. Du bist es halt.
Weil er nachts vorher nicht noch in den Clubs in Nürnberg war, im Mach 1.
Oder ja, das spielt sicher eine Rolle, dass der Walter halt durch und durch auch ein Sportlerleben geführt hat. Ne? Ja. Das ist dann in solchen Momenten vielleicht das Entscheidende noch. Ne? Und das war sicher auch bei diesen langen Rallye-Schlachten oft das Entscheidende, wenn es dann über 5 Tage und Nächte geht. Mhm. Und wenn die anderen halt irgendwann müde. Das ist
eine Kondition, ne? Ja. Dann trumpft er auf. Was ich mich tatsächlich immer schon gefragt habe, ist, warum sind die eigentlich nicht beide gleichzeitig in der Meisterschaft eingestiegen? Gut, Sie haben schon gesagt, Sie haben das eine Auto noch nicht fertig. Aber
ja, wir wollten natürlich auch noch entwickeln. Das zweite Auto war ja dann das Testauto. Mhm. Und das war eigentlich der Hauptgrund, ja. Ja.
Tatsächlich, also theoretisch hätte ich mal gesagt, das wäre doch viel interessanter gewesen, wenn man das offen gelassen hätte, wer gewinnt oder wer nicht. Oder war das von Audi so gewünscht, dass sie gesagt haben, wir wollen eigentlich den Stuck?
Ich glaube, das war schon so gewünscht, dass zwar der Walter seiner Popularität wegen fährt, aber doch der Hans Stuck der war, der es gewinnen sollte, wenn man es überhaupt gewinnen kann. Also wir waren uns nicht sicher, dass man das gewinnen ist. Ja, also das waren ja die anderen, die sind ja auch keine Nasenbohrer, ne? Also die waren schon wieder.
Aber da gab es doch auch noch diese eine Geschichte, wie viel Leistung der Motor hatte, der V8, oder?
Da war schon immer so ein bisschen der Mantel des Schweigens über den Motor. Das hat eigentlich keiner so richtig rausgelassen, was der wirklich Leistung gehabt hat. Den haben ja die Ingolstädter gemacht, den Motor. Mhm. Die haben nicht wirklich gemacht.
Wissen Sie, wie viel Leistung der hatte?
Ich kann es Ihnen nicht sagen.
Tatsächlich? Also,
mir haben Sie es nie gesagt. Nee. Ich wollte es auch nicht wissen.
Nee, klar. Ja. Aber das ist tatsächlich, wenn man das bekommen und dann wird das Ding eingesetzt, aber so richtig die Werte kennt man nicht. Und dann gab es die Kurbelwellengeschichte noch. Ne,
ja gut, das war dann 92, ja. Mit der gedrehten Kurbelwelle. Das war ein bisschen, ich würde sagen, unglücklich, weil da, also die Kurbelwelle ist ja, andersrum, es war eine mechanische Bearbeitung erlaubt, der Kurbelwelle, und eine wärmetechnische Bearbeitung erlaubt. Mhm. Und wenn man das so genau liest, dann kann man die ja auch erwärmen und kann die dann mechanisch nochmal drehen. Das war die, so, das war so der Trick an der Sache. Ja. Und Audi hat beim DMSB angefragt, ob das so erlaubt wäre, ob das so verstanden würde. Mhm. Ja, mechanisch, Wärme. Und dann sind diese Motoren oder diese Kurbelwellen gebaut worden. Und die Motoren waren, das sind ja auch vom Aufbau her dann ganz andere Motoren, wie da ist ja die Zündfolie anders und alles anders. Ja, das sind eigentlich zwei Boxermotoren, die gegeneinander arbeiten. Ne? So. Also ein Boxermotor, so, aber nicht 90, nicht 180 Grad. Ja, so. Und dann gab es einen, ich glaube, es gab einen Protest von BMW. Und da ist es wieder zugunsten von Audi entschieden worden. Und dann gab es eine Berufung von BMW, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und in der Berufung ist dann die Audi-Kurbelwelle als illegal erklärt worden.
Okay.
Und da waren aber schon sämtliche Autos natürlich ausgerüstet mit diesen Motoren. Und die anderen, die alten Motoren, sind ja auch nicht mehr gepflegt worden. Die waren irgendwo im Eck standen oder vielleicht haben sie es auch schon verschrottet gehabt. Mhm. Also jedenfalls, dadurch, dass das Ding zweimal für legal erklärt worden ist, hat natürlich der Motorenpapst in Ingolstadt gedacht, das ist in Ordnung, da fahren wir weiter. Ne? Zack, zack, zack. Und kurz vor dem Nordisingrennen kam dann diese Entscheidung, dass es eben illegal ist. Und dann hat der Piëch damals entschieden, dass wir dann halt aussteigen aus der DTM. Das war dann eigentlich wahrscheinlich fast der Tod der
DTM,
der damaligen DTM, ja. 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 Der alten DTM. Ja.
Alte DTM.
Ja.
Gute Zeit. So, und also Sie haben nur das eine Jahr DTM gewonnen, ja, bis 92, ne? Und dann war.
Naja, wir haben 90 haben wir gewonnen im Handstück. Mhm. 91 hat dann das Team AZR gewonnen, auch mit Audi. Mhm. Da gab es dann ein zweites Team, das war Max Moritz Reutlingen, ne? Mhm. Die haben dann Audi Zentrum Reutlingen gehabt. Und da haben dann der Frank Bieler gewonnen. Und das Jahr drauf sind wir dann ausgestiegen, da war dann diese Kurbelwellen.
Gute Geschichte. Ja, ja. Und da hat Piëch von heute auf morgen gesagt, dann lassen wir es, ne?
Ja, ja. Ja. Dann haben wir haben dann als mit dem Restbudget haben wir dann den Audi S2 Rally entwickelt. Das war okay. Weil da haben wir ein bisschen Geld über in dem Jahr noch. Und das wollte Audi nicht zurückhaben, sondern die haben gesagt, dann machen wir aus dem S2 Rally Auto für Kunden. Und dann haben wir hier in Karlsburg den S2 Rally.
Ah, okay. Wie oft haben Sie den verkauft?
Nicht oft. Dann hat es vielleicht, wenn es weltweit 10 Autos gegeben hat,
okay. Das viel. Jetzt eher was Seltenes.
Ja, ja, das war der S2 war kein Siegerauto. Da hat die ganze Grundkonfiguration gegenüber dem Delta Integrale oder gegenüber, Toyota war ja auch schon da. Mit dem
Celica.
Mit der Celica, ja, ja. Also da gab es schon ganz gute Autos und da waren wir mit dem S2 ein bisschen schwachbrüstig unterwegs. Aber man hat es eigentlich gedacht, dass so Audi-VW-Importeure, die so in ihrem Land halt ein bisschen Rallye machen wollen, dass die dieses Auto einsetzen könnten. Und es war aber relativ müde Nachfrage, muss man sagen.
Okay.
Ja. Ja. Ja.
Schade.
Aber war ein schönes Projekt, keine Frage.
Ja,
das war ja zur gleichen Zeit, wo wir den A59 entwickelt haben.
Das wollte ich mir gerade sagen, weil von der Jahreszahl her, 93 rum, ja. Da müsste es ja eigentlich gekommen sein. Ne?
Ja, diese VW-Geschichte, die kam 1992. Mhm. Im Januar 92 haben wir den Auftrag von VW gekriegt.
So, und das A59-Projekt, das ist ein Rallye-Auto auf Golf 3-Basis.
Ja. Also das war wirklich ein sehr freies Projekt. Wir durften also wirklich machen nahezu, was wir wollten.
Und man wollte wirklich angreifen?
Man wollte weltweit. Ja, das war Überschrift vom Lastenheft.
Okay.
Gewinnen. Ja. So. Und das haben wir gemacht.
Und dann haben Sie Golf hingestellt bekommen so, und dann konnten Sie
los? Nein, wir haben vom leeren Brett weggearbeitet. Also okay. Es war wirklich... Natürlich hast die Karosse, die ist da, ja. Aber wir haben natürlich die Aufhängungspunkte geändert und haben eine ganz andere Hinterachse gebaut. Also das war keine Schräglenkerachse mehr wie beim Serienauto, sondern das war eine klassische Formel-Hinterachse. Also ein Längslenker und zwei Querlenker und alles einstellbar, alles.
Okay.
Ja, ja. Also es war eine gute Konstruktion.
Richtig, was will ich? Sie haben sich auch ein ganz tolles Team zusammengestellt. Der Norbert Kreier ist für den Motor
gekommen. Norbert war Motor.
Ja.
Der Karl-Heinz Goldstein war technischer Direktor, also Gesamtverantwortung. Der Eddie Weidel war der Konstruktionschef. Mhm. Naja, und dann kamen noch ein paar so Jungs, die bei uns ja auch waren, die auch nicht so schlecht sind.
Ja, ja. Das waren Sie mit vielleicht 10 Leuten oder 6 Leuten?
Ah, ja, wir waren schon mehr. Also in der Spitze, wo wir da richtig gearbeitet haben, waren bestimmt an dem Projekt 60, 70 Leute.
Oh, okay, die okay.
Ja, ja.
Krass.
Also das schaut so, das sind natürlich immer bloß die Köpfe, aber die haben ja auch wieder Mitarbeiter, die am Brett stehen. Und also damals haben wir ja noch am Brett konstruiert.
Da hat's haben Sie richtig so eine große Konstruktionsabteilung gehabt, um solche Projekte machen zu können?
Wir haben damals den Verkaufsraum vom VW-Betrieb ausgeräumt. Haben die ganzen Neuwagen alle hinausgestellt. Und der große Verkaufsraum ist dann Konstruktionsbüro geworden.
Okay, was
haben wir konstruiert.
Kann man da sagen, was da für ein Budget hintergesteckt hat? Also was VW gesagt hat?
Naja, wir haben es sicher nicht ausgeschöpft. Aber ich denke, wenn es zum Einsatz gekommen wäre, hätte man im Jahr so zwischen 80 und 100 Millionen gebraucht. Das ist, okay. Also wenn man Rallye-WM fahren will, ist das so die Zahl. Ich glaube, dass es heute ein bisschen billiger geht. Aber damals war ja noch richtig alte Rallye-WM, also mit großen, langen Rallyes und mit ausgedehnt. Und ja. Heute mit den kurzen Rallyes und nur Tagfahren und auch diese organisierten Serviceplätze, die müssen ja nicht mehr sich groß bewegen, geht sicher günstiger. Also ich glaube, dass heute mit 30, 40 Millionen kann man schon schön Rallye fahren.
Ja. Okay. Ja, aber und für die Konstruktion von dem Wagen? Also initial kriegt man da 20, 30, 40 Millionen oder so und sagt, dafür müsst ihr das Auto zusammenbekommen?
Na, das geht einfach nach auf. Die und die Manpower ist da drauf und
wird abgerechnet.
Die werden einfach abgerechnet. Ja.
Also. Oh. Okay, und da haben Sie also auf der Basis und haben wirklich den Wagen einmal komplett auf links gedreht und einfach bei null angefangen und die versucht, die Golfkarosse drüber zu stülpen. Ne?
Naja, sagen wir so, die Golfkarosse war natürlich schon ein wichtiger, ne? Parameter. Klar, und der geht ja auch gut, also das war ja in Ordnung. Ja. Aber am Ende bleiben dann halt von so einem Auto vielleicht 20% Serienteile über und der Rest ist halt anders.
Ja. Muss ja auch nicht viel übrig bleiben, oder?
Nein, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, damals war ja noch Gruppe A-Reglement und man musste 5000 Autos bauen, in dieser Konfiguration. Also okay. Das heißt, das war nicht so wie heute WRC, dass man nur ein Kit braucht, sondern das war ja auch die zweite Aufgabe in dem Projekt, das Serienauto dazu zu bauen.
Ah, okay.
Und wir hätten 5000 Autos bauen müssen. Da war angedacht, das bei Karmann zu machen. Mhm. Und da wäre im Prinzip, das wäre so gelaufen, dass die Karossen von Wolfsburg vom Band kommen und die Karmann machen die Karosserieänderungen und dann wird es lackiert und dann wird es montiert. Also so war die Idee.
Und montiert bei Ihnen?
Nee. Nein.
5000 Autos haben wir nicht geschafft.
Ne? Nein, also da braucht man ein richtiges Band und das muss ja relativ flott gehen, ja. Weil das muss ja in einem bestimmten Zeitraum passieren. Genau, ja. Und wir wollten ja eigentlich 94 schon fahren. Also das war schon ambitioniert. Das
ist wirklich eine heiße Kiste. Ja, ja. So. Und wann war der Rollout von dem Wagen? Nach welcher Zeit?
Der erste Prototyp war im September fertig. Der war aber der Motor noch nicht fertig. Da war noch ein normaler 827er, also der klassische VW-Motor drin. Und ich meine, der Kreier-Motor, der müsste so im Februar 93 sowas, müsste der fertig gewesen sein.
Was hat er für einen Motor entwickelt? Also war das?
Ganz neu, den hat er neu gezeichnet.
Aber ein Vierzylinder?
Ja, Vierzylinder, aber mit einem größeren Stichmaß, also größerer Zylinderabstand. Und natürlich mit Materialien, die jetzt in keinem Serienauto drin sind.
Okay.
Also so richtig gut halt.
Und das war für VW aber auch okay? Also dass die gesagt haben, wenn wir davon 5000 Stück bauen, ja klar, einen neuen Motor mal eben.
Ja, da war natürlich schon die Idee dahinter, dass man den Motor als Konzern-Motorsport-Motor dann verwendet. Ne? Okay. Also dass man halt den auf die andere für Formel 3 und für was alles Mögliche, wo man halt überall so Vierzylinder braucht. Und das wäre sicher auch der richtige Weg gewesen. Ja.
Der war mit Turbolader oder mit diesem VW-G-Lader? Nee, das war nicht der Turbo.
Genau, G.
Das winkt jeder ab, wenn man für G-Lader redet.
G war zwar eine gute Idee, aber war einfach nicht standfest. Der hat den Rallye-Betrieb nicht ausgehalten. Aber der Turbomotor war mit Schaltsaugrohr, wenn ich mich richtig erinnere. Wäre aber auch als Saugmotor gegangen, beim Formel 3 zum Beispiel. Also der Norbert hat auf jeden Fall alles reingepackt, was er drauf hat.
Ich werde ihn auch nochmal dazu befragen.
Ja. Das
ist ein tolles Projekt irgendwie.
Nein, es war wirklich gut. Also wir waren wirklich nicht sehr eingeschränkt. Also die VW-Leute, damals war der Herbert Schuster verantwortlich für das Projekt. Und der hat uns wirklich freie Hand gelassen.
Eigentlich der Traum eines jeden Ingenieurs.
Absolut. Ne? Traum also des Ingenieurs.
Vom weißen Blatt.
Traum des Ingenieurs, ja. War das wirklich.
Ja, das glaube ich.
Ja, das war auch ich glaube, das schönste Projekt, was wir je gemacht haben.
Ja.
Ja. Ja. Wir haben zwar auch den Serien S2 bei uns entwickelt. Das war auch schön.
Den Serien S2 von Audi?
Von Audi, ja. Nee, wir haben ja ab 88 schon, haben wir angefangen, auch Serienentwicklung zu machen.
Okay,
weil wir ja schon ganz gute Konstruktionsabteilung hatten und haben dann auch so Serienprojekte gemacht. Und ab und zu mal hat halt einer von Ingolstadt was gefragt, ob man da behilflich sein kann. Und da haben wir gesagt, ja, machen wir gerne. Und so kam dann das S2-Projekt zustande. Da haben die Ingolstädter die Idee gehabt, in das Audi Coupé, das gab es nur mit Saugmotor, serienmäßig. Mhm. Und sie wollten aber den Turbomotor vom Urquattro da drin haben. Jetzt war aber der Frank kein Platz für den Ladeluftkühler. Und das war so die Grundthematik. Ja. Und da haben sie uns so einen Vorderwagen gegeben. Die kennen Sie, ne? diese Vorderwagen, die so abgeschnitten sind, wo also nur der Motor drin ist und das Getriebe. Und da wird eben praktisch ein Einbaulagen und Einbauversuche. Und okay, da darf jeder so ein bisschen dran rumbauen an den Vorbau, ja, sagt man. Und da haben sie uns so einen Vorbau gegeben und haben gesagt, überlegt euch einmal, wie ihr da einen Ladeluftkühler und wie man da den Turbomotor reinbringt. Und da hat einer von unseren Jungs eine blendende Idee gehabt und das haben wir ihnen dann vorgestellt. Und haben gesagt, ja, könnt ihr gleich weitermachen.
Okay, was hat er gemacht? Also was war die besondere Idee?
Naja, die Problematik war, dass die Ladeluft von links nach rechts musste. Hm. Oder umgedreht, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und das Ladeluftrohr hat ungefähr so einen Durchmesser, ich schätze mal so 40, 50 Millimeter. Hm. Und davon war aber kein Platz für das Ladeluftrohr. Jetzt hat aber das Audi Coupé vorne eine geschraubte Querstrebe, die praktisch den Vorbau zusammenhält. Und das ist wahrscheinlich deshalb geschraubt, dass man halt leichter den Motor ziehen kann, wenn man den Bauer dann halt nach vorne raus, okay, wenn man Motor ausbauen muss. Und dann ist dem Mann eingefallen, dass man ja diese Querstrebe als Ladeluftrohr nehmen könnte.
Ach so.
Weil die ist ja eh schon da.
Ja.
Ja. Und dann haben wir eine Querstrebe konstruiert, die innen drin fix
den Schlauch
ein Rohr hatte.
Ja, okay.
Und links und rechts war nur der Anschluss für den jeweiligen Schlauch. Das heißt, die Querstrebe war gleichzeitig Ladeluftrohr. Ja, und damit war der Platz ausreichend. Das Auto ist dann vorne um 20 mm länger geworden oder so. Oder nicht einmal. Also jedenfalls, man hat eine neue Schürze gebraucht, aber sonst nichts. So. Und halt eine neue Querstrebe. Mhm. Und so ist der S2 entstanden, ja.
Genau. Habe ich jetzt auch nicht gewusst.
Ja, das ist nicht so bekannt, weil das, klar, ich meine, wenn man Serienentwicklung macht, das hängt man normalerweise ja nicht an die große Glocke. Ja, ist übrigens so ein vertrauliches Geschäft.
Ja. 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 So, und dann mit dem Golf, da kam irgendwann der Rollout vom Golf 3, oder? Der
ist
gefahren worden.
Wir sind dann
getestet.
Wir haben in Steyr getestet, in Graz, bei Steyr-Buch, so muss ich sagen, auf dem Testgelände von Steyr-Buch. Da ist der Sepp Heider das erste Mal gefahren mit dem Auto und haben halt da ein bisschen Versuche gefahren und Handling und so weiter und jeder war begeistert, der das Auto gefahren ist.
Also das war schon gleich so ein großer Wurf eigentlich, ne? Also
ja, das ist richtig gelungen, das Auto.
Ja.
Und das ist nach wie vor, das Auto gibt es ja. Mhm. Und das ist in Wolfsburg im Museum oder im Fuhrpark vom Museum so. Und da sind schon einige jetzt drauf rumgefahren. Jeder, der fährt, sagt, nicht schlecht.
Gut. Zwei Stück gab es, glaube ich, ne, die gebaut wurden.
Ja, es gibt einen Fahrbahn und der steht in Wolfsburg. Mhm. Und es gibt einen Dummy, wenn man so will, der steht in Karlsburg.
Okay.
Ja. Das ist der da drauf.
Ja, okay.
Aber die schauen gleich aus.
Ja.
Von außen sieht man keinen Unterschied.
Und dann war das tolle Auto, wurde dann gleich eingemottet. Gab es auch gleich wieder.
Ja, das war halt genau die Situation 93, als Piech Vorstand geworden ist in Wolfsburg, also Vorstandsvorsitzender. Und der Konzern war angeblich, oder glaube ich auch, finanziell nicht so in einem ganz tollen Zustand. Mhm. Und dann hat der Piech halt einmal alles abgedreht, was nicht lebensnotwendig ist. Und dann fallen so Projekte natürlich gleich mit drunter.
Ich glaube, da hat er dann auch diese Kurzarbeit eingeführt, ne? So, und dann hat er gesagt,
es gibt natürlich immer Gründe. Und, ja, und Motorsport ist ja, kann man ja ganz leicht killen. Ne? Ja. Ist ja klar. Man ist ja auch,
externe Firmen.
Wenn man,
und man noch spart dazu, ein paar Millionen ein. Ne?
Ja, klar. Ja. Also war für uns nicht schön, ja, klar. Weil dann hat man diese ganze hochkarätige Mannschaft und die willst du ja auch nicht gleich alle rausschmeißen, sondern versucht halt Ersatzprojekte zu finden. Und da haben wir dann damals mit Ford Escort angefangen.
Ah, okay.
Da sind wir dann in 94 mit dem Ford Escort Rallye-Weltmeisterschaft gefahren.
Cosworth.
Ja, Cosworth.
Wer war da der Fahrer?
Ja, da war der Ari Vatanen und der Raimund Baumschlager. Mhm. Baumschlager hat einen Red Bull mitgebracht als Sponsor. Und das ging auch nur zu finanzieren, weil Red Bull eingestiegen ist. Mhm. Und dann haben wir auch wieder in so einer sehr schnellen Aktion das Team wieder aufgebaut, das Rallye-WM-Team, weil das gab es ja eigentlich gar nicht mehr so. Mhm. Und sind dann als erste Rallye Akropolis-Rallye in Griechenland gefahren, mit dem Escort. Und sind auch ins Ziel gekommen. Waren, glaube ich, sogar bester Fahrt, wenn mich alles täuscht. Aber letztlich war es dann doch ein Waterloo, weil der Ari hat dann in Finnland das Auto, glaube ich, in der dritten Sonderprüfung zerlegt und der Baumschlager in der vierten oder so, oder zweite und dritte, gehen halt gleich am Anfang, beide Autos weg. Dann ist der Red Bull als Sponsor ausgestiegen.
Wegen des ersten Rennens?
Nein, also, okay. Da gab es, das war ein ganz schwieriges Jahr für uns. Weil wir sind ja auch bei dem Simtech Formel 1 Team mit eingestiegen gewesen.
Da wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen.
Ja, das war alles 94.
Ja.
Und das war vielleicht ein großer Fehler, diesen Schritt zu tun. Aber man ist natürlich geneigt, wenn man schon das Personal in der Hinterhand hat, dass man sagt, ich will die Jungs nicht alle rausschmeißen und will die auch nicht alle gehen lassen. Mhm. Dann ist man halt geneigt, Projekte zu finden, wo man die alle wieder beschäftigen kann. Und vielleicht hätte man da lieber mal ein Jahr lang die Füße stillhalten sollen und einfach warten. Aber jetzt bist du natürlich als Unternehmer, ein Jahr lang nichts machen ist auch gefährlich. Mhm. Bist vielleicht auch pleite hinterher.
Ja, und also, unser ja, Team, was erstmal in aller
und dann verstreut ist. Ich meine, die gehen, die Guten, das sind dann sofort weg. Das ist halt klar. So. Und darum haben wir gleich nahtlos weitergemacht und haben im Red Bull natürlich auch versucht, oder haben den Red Bull strategisch gehofft, so muss ich sagen, dass der auch in das Formel-1-Projekt mit reingeht. Mhm. Und dann ist aber als das Erste, was Schlimmes passiert ist, war der tödliche Unfall vom Roland Ratzenberger in Imola. Das war ja unser Auto. Und da geht einmal die Moral sowas in den Keller. Ja. Das war also die eine Geschichte. Und da war der Red Bull schon auf der Kippe eigentlich, weil der Roland war ja Österreicher und entsprechend ging das ja alles zusammen. Und die österreichische Presse ist dann natürlich über das Team hergefallen. Die Anfänger und keine Ahnung und wissen ja nicht, wie das geht und darum ist der Ratzenberger verunglückt und so halt.
Das ist natürlich auch Quatsch war, muss man auch
natürlich,
sagen.
Natürlich, aber das hilft ja nichts. Ja, es ist halt passiert. Es
ist emotional ist. Ne,
ja, und die zweite Sache war dann halt, dass kurz drauf die 1010 Rallye war und die beiden Jungs die Autos gleich am Anfang in den Wald gefeuert haben und dann war das Projekt im Prinzip, wir sind zwar noch zu Ende gefahren, aber wir wussten schon, dass das nichts mehr wird. Und das war das schlimmste Jahr der Geschichte, kann man sagen, 94.
Ja. Was Sie jetzt so charmant im Nebensatz eigentlich nur am Einfließen lassen, dass Sie dann ja auch so ein bisschen Formel 1 gemacht haben, müssen wir vielleicht mal genauer darauf eingehen. Sie haben sich tatsächlich bei Simtech eingekauft.
Ja, nicht eingekauft, das war eher so. Simtech ist ja damals neu gegründet worden. Mhm. Und da war der Jack Brabham dabei, da war so im Hintergrund ein bisschen der Max Mosley. Und es war der Junior Brabham als Fahrer fix. Und das war von der strategischen Anlage her schon kein schlechtes Projekt. Und damals hat mir der Burkhard Hummel, der ja in der Formel 1 so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern der halt so der Sponsor-Agent für die Formel 1 ist von der Agentur Weirather, der hat mir das natürlich entsprechend schmackhaft gemacht und hat sich gut angehört. Und so sind wir da halt mit eingestiegen. Also das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht einmal so ein ganz großes Risiko. Das hat sich dann halt nur zum Risiko entwickelt nach dem Unfall. Das, da dreht sich natürlich dann alles. Da ist dann auf einmal alles schlecht.
Okay. Ja. Aber was heißt das? Wie sind Sie damit eingestiegen? Also finanziell oder mit
finanziell, ja. Also mit Anteilen. Also ich habe denen halt ein paar Millionen gegeben.
Okay.
Und damit haben wir halt 35% oder irgendwas
gehabt. Formel 1 Teamchef sozusagen.
Ja, ich war nicht Teamchef. Da gab es eine Hierarchie. Da war der Nick Wörs, war der technische Direktor. Mhm. Und dann gab es als Seniorpartner den Jack Brabham und mich halt. Und fertig. Ja, also.
Formel 1, wenn Sie sagen, das war kein großes Risiko. Also ich habe mit so vielen Leuten jetzt schon gesprochen, die alle immer sagen, Formel 1 war mein finanzielles Volldesaster. Also fangen wir mal bei Willi Kausen an, aber der ist es vielleicht ein bisschen anders angegangen. Also ich meine, wussten Sie schon, dass Sie Sponsoren gehabt hätten? Oder?
Naja, meine Idee war immer, dass man zusammen mit Red Bull und BMW da ein Team formen kann.
Okay,
das war ja auch der Hintergedanke von Nick Wörs und Jack Brabham.
Ja. Ja, sie wollten immer ein Werksteam eigentlich daraus formen.
Na klar, ne? Ja. Das war halt so ein strategischer Ansatz, der natürlich noch in den Kinderschuhen war, aber irgendwo musste man anfangen. So, ja, klar, und das war halt die Idee, auf der einen Seite mit Ford in der Rallye-Weltmeisterschaft zu arbeiten. Mhm. Und in den Autos waren ja auch noch Ford-Motoren drin, in den Formel-1-Autos.
Ne?
Ja. Ja. Und diese Synthese herzustellen und dieses Paket zu schnüren, zusammen mit Red Bull und vielleicht später mal mit BMW, wenn BMW wiederkommt. Mhm. Also es war alles irgendwo zwar wie ein Puzzle, aber es hätte sich auch fügen können.
Ja, und das war ja der Weltmeistermotor, der Ford-Motor, ne? Glaube ich, der da drin war, ne? Benton Ford, ist er 94?
Ich weiß gar nicht, ob die 94 Weltmeistermann sind. Ich muss gestehen, ich war ab dem Moment nahezu paralysiert. Also ich habe ja Gott sei Dank vorher nie sowas erlebt gehabt, einen tödlichen Unfall. Und da braucht schon guten Magen. Also das war für mich schon, also das 94er Jahr, da habe ich nicht viel zu Wege gebracht, irgendwie. Hm. Ja, das berührt schon.
Und das war ja das Rennen, also da ist ja dann noch Senna dann natürlich verunglückt. Ja, also das hat ja irgendwie alles überschattet und der erste Tote seit 20 Jahren, glaube ich. Ne?
Katastrophe.
Wie ist das eigentlich passiert, der Unfall mit dem Ratzenberger?
Naja, genau, ich meine, es gibt sicher jemanden, der es genau weiß, aber ich weiß es nicht genau, aber die meisten Aussagen gehen dahingehend, dass der Roland, damals gab es ja Qualifying maximal 12 Runden, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, man hatte 4 Schüsse, glaube ich, oder vielleicht waren es auch bloß 9, na, es 12, glaube ich. Das heißt, du fährst raus, eine Runde rum, dann fährst die schnelle Runde und fährst wieder rein. Das sind 3 Runden weg. So, also man hat 4 Schüsse. Und er ist rausgefahren und hat sich, wie man vermutet, vielleicht an einem Curb einen Flügel angeschlagen, hat es aber nicht registriert oder vielleicht schon registriert und hat sich gedacht, komm, hänge ich eine Runde dran. Also ist dann eine zweite schnelle Runde gefahren und in dieser zweiten schnellen Runde ist ihm beim Anbremsen an der schnellsten Stelle der Piste der Flügel weggebrochen und damit ist natürlich vorne der Anpressdruck für die Bremse weg und damit war es vorbei. Dann ist er eingeschlagen. Und kannst jetzt sagen, vielleicht hätte er reinkommen sollen, vielleicht hat er es auch nicht gemerkt, man weiß es nicht.
Ja. Waren Sie da vor Ort?
Ja. Nicht schön. Nein.
Nein. Das will man nicht erleben, ne?
Nein.
So, haben Sie da tatsächlich denkt man, spielt man mit dem Gedanken, da aufzuhören in der Formel 1?
Also spielt man mit allen Gedanken, die es da so gibt. Ja. Na, es ist. Können wir das Thema wechseln?
Ja, gerne. Insgesamt Formel 1. Ich meine, gut, aus der Rallye-WM, da haben sie auch schon viel Geld vernichtet, in Anführungszeichen, oder viel Geld gebraucht, aber Formel 1 ist da schon nochmal ein Schluck drauf, oder?
Ja, das ist schon eine Geldvernichtungsmaschine, das kann man schon sagen.
Wie viele Leute hatten Sie da drauf sitzen auf dem Formel 1-Projekt?
Naja, wir haben eigentlich von unseren Leuten da noch nicht viel dabei, weil das Team stand ja, wie ich eingestiegen bin.
Und die waren in England,
ne? Und die sind in England, ja, oder waren in England. Und das sollte sich ja über die Zeit erst einmal so ein bisschen entwickeln. Und wir waren ja auch mit unserem Rallye-Projekt auch noch beschäftigt.
Ja. Aber das, da trifft man auch auf bunte Hunde in der Formel 1, oder? Also mit Jordan also, und Dick.
Ja, ich meine, es ist auf der einen Seite ist es halt ein Showgeschäft ohne Ende und eine Anhäufung von Selbstdarstellern. Das ist, ja. Auf der anderen Seite, es ist halt immer noch die Champions League des Motorsports. Es ist halt so. Und wenn man da einmal die Chance hat, dann nutzt man die im Normalfall. Ja, das war jetzt halt Schuss nach hinten, aber...
Aber klar, man hat es mal gemacht. Aber man
hat es mal probiert.
Ja. Ja. Haben Sie eigentlich immer schon zu Formel 1 auch geschielt? Also schon ganz früh, als Sie angefangen haben mit Motorsport?
Nein. Also ich muss gestehen, ich bin nach wie vor ein absoluter Rallye-Mann. Immer noch und finde immer noch Rallye als den schönsten Motorsport ever. Mhm. Aber man kommt ja um den Zeitgeist nicht rum. Und Formel 1 ist halt einmal weltweit die Nummer 1 im Motorsport.
Und 94 haben Sie eine Zeit mitgemacht mit diesem ganzen Schumacher-Aufschwung.
Und es hätte ja auch ganz anders laufen können. Ne?
Hätte, also, klar. Hätte.
So, ja, gut, kann also. Aber das ist ja auch sowas, wenn man als Unternehmer ganz klein anfängt und fängt in einer Dreimann-Werkstatt an und es geht immer weiter, dann kannst du ja nicht sagen, so und jetzt ist aber, glaube ich, genug. Jetzt höre ich auf. Ja? Sondern es geht ja weiter. Also sagst du, dann probieren wir das halt auch. Ja. Weil bisher haben wir alles gekonnt und wir haben immer, wenn wir irgendwo angetreten sind, haben wir auch gewonnen. Mhm. Also warum sollen wir das nicht auch schaffen? Also die kochen ja auch bloß mit Wasser. Ja. Und es ist ja auch so.
Ja,
ja, und wo hört man jetzt auf? Ne? Hört man jetzt kurz vor der Formel 1 auf oder hört man in der Formel 2 auf? Ja. Oder ja, wo hört man auf? Ja. Das war eigentlich gar nicht dran zu denken. Wenn man das Angebot kriegt, sagt man, so, warum nicht?
Machen wir jetzt.
Ja, warum nicht? Machen wir jetzt. Probieren wir.
Ja. Wie sind Sie da wieder ausgestiegen?
Ja, die Simtek hat dann im Jahr drauf Insolvenz anmelden müssen. Und da war natürlich mein Geld weg. Ganz weg. Aber die Autos sind irgendwo versteigert worden. Also wie halt eine normale Insolvenz abgewickelt wird in England. Weg. Also nichts mehr da.
Also sind Sie irgendwann nach England geflogen und haben leere Hallen gefunden?
Nee, ich habe gar nicht mehr vorbeigeschaut. Das war, ja, ich meine, das kannst du dir ja vorstellen, wie so eine Insolvenz läuft. Oder?
Ja, klar.
Da muss ich ja nicht zuschauen, wie meine Millionen versickern beim Insolvenzverwalter.
Ja, gut. Aber schön, wenn man danach so drüber lachen kann.
Ja, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt... wie soll ich sagen, am Hungertun nahe.
Also nee, das gehört vielleicht auch dazu. Das ist so, das sogenannte unternehmerische Risiko wahrscheinlich.
Was man ja, ich glaube, das muss man auch so sehen.
Hat man was zum Abschreiben danach?
Naja, dann muss man dann erst wieder einen Gewinn machen, wenn man das abschreiben kann. Ja, also, aber die, ich glaube, wenn man sich auf dem Geschäftsfeld bewegt, dann weiß man auch, mit welchem Risiko man sich bewegt. Und ob du jetzt dann mit der Formel 1 baden gehst oder mit einem Rallye-Projekt baden gehst oder mit irgendwas anderem, das kann ja immer passieren. Und man kann ja nur nach bestem Wissen und Gewissen halt sein Bestes geben und schauen, dass es was wird. Und wenn es dann halt nichts wird, naja, dann hat man halt verspielt. Das ist halt so. Ja. Ich meine, wenn ich mir halt Fußball anschaue, das ist ja auch nicht anders. Ne?
Was für also, Millionen da gezockt
werden. Die kaufen einen Spieler für 50 Millionen und der schlägt aber nicht ein. Ja. So, dann ist der am Ende 3 Millionen wert. Dann sind 47 weg.
Ja. Krasses Geschäft. Also beeindruckender Mut auch da reinzugehen, das zu machen, finde ich.
Ja.
Aber Sie hatten natürlich zu Hause auch eine gut gehende Autofirma noch. Ne?
Ja, sagen wir so, das war ja auch der Grundgedanke, dass man sich halt ein paar solide Standbeine auch noch schafft, wo zwar nicht das große Geld verdient ist, aber dafür halt immer stetiger Tropfen den Stein hüllt oder so. Ja, und das hat eigentlich ganz gut geklappt, also im Großen und Ganzen. Ja.
So. Ja. Und dann nach der Formel 1 haben Sie doch nochmal Motorsport gemacht in der STW.
Ja, naja, dann war ja wieder war bei Audi wieder Funkstille, das ist ja klar, weil, wir, klar. Ja, weil wir ja
was anderes gemacht
böse
haben.
Waren, wir ja. haben ja mit Ford gemacht und dann kam Opel, ja, dann kamen die Opel-Leute zu uns, damals war der Flo Wortchef bei Opel und haben uns als STW-Team verpflichtet, erst nur als Team. Und dann sogar als Generalunternehmer, also sprich auch Konstruktion, Entwicklung. Oh, okay. Also ja, es war dann also, ein ganz, ganz schönes Geschäft auch.
Ähnlich wie VW?
Ja, mit dem Golf. War aber nicht, war eher reglementiert. Also die Opel-Leute wollten viel mehr hineinregieren ins Tagesgeschäft. Okay. Ja, das hängt aber sicher an den Menschen. Der eine will es halt so und der andere will es so. Mhm. Und dieses Hineinregieren ist dann auch, hat sich schnell zum Konflikt entwickelt. Mhm. Weil sie können ja keine zwei Weisungsbefugten in einem Projekt haben. Das, oder es waren nicht bloß zwei, es waren ja noch mehr. Ja. Und darum ist dann diese Opel-Sache nach 2 Jahren wieder auseinandergegangen.
Ja. Aber sie waren trotzdem gleich im ersten Jahr auch Hersteller, haben ja. sie Herstellerwertung gewonnen.
Ne? Ja, ja, wir haben gleich gewonnen. Ja, ja. Das ist normal.
Also, das klingt ja. auf jeden Fall so normal bei Ihnen.
Also, naja, wenn wir es machen, ja. machen wir es schon richtig.
Also, das ist richtig.
Ja, 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 ja. Das war schon gut, ja, die Herstellerwertung haben wir gewonnen. Aber es, man hat uns nicht gedankt. Ja, wir waren zu widerborstig. Das Ganze mündet eigentlich immer in das Gleiche. Letztlich sitzt auf der einen Seite ein mittelständischer Unternehmer, mhm. der mit eigenem Geld und eigenem Risiko was baut oder mhm. aufbaut. Mhm. Und auf der anderen Seite sitzt ein Mitarbeiter eines Großkonzerns, durchaus hochrangig, aber der kriegt sein Gehalt jeden Monat, Monatsende überwiesen. Und das hat er ganz sicher. Und er kann machen, was er will. Das kommt jeden Monat. So. Und der meint, er ist gescheiter wie der mittelständische Unternehmer. Hm. Und da prallen die Welten aufeinander. Das sind zwei Mentalitäten. Ich glaube, das können alle Kollegen, also da, ich will jetzt keine Namen sagen, aber alle, die in meiner unternehmerischen Lage waren, die
das jetzt hier hören, die
Teams haben und die Teams hatten, die können das alle eins zu eins bestätigen. Das ist der Grundkonflikt in dem ganzen Geschäft. Hm. Ja.
Ja. Interessant zusammengefasst, aber auch genauso interessant, dass die Hersteller das nicht einfach dann komplett selber machen. Wenn sie eh meinen, alles besser zu wissen, dass sie dann sagen, stellen wir uns halt die 100 Leute ein, die dann den Einsatz
machen. Naja, weil sie natürlich in ihrem Großkonzern solche Vorschriften haben.
Lange Wege, ne?
Ja, lange Wege und auch Gewerkschaften, die sagen was, ihr wollt Nachtschicht? Hm. Machen wir nicht.
Ist das der Grund?
Natürlich. Das kann nur ein Mittelständler mit einem kleinen, schlagkräftigen Team. Ja, das ist der Grund.
Das war das Ende vom Motorsport bei Ihnen, oder? Oder bei Opel, oder kam dann
noch was? Nein, da kam nichts mehr. Da war fertig. Ja.
Ja. 1998.
Ah ja, und jetzt machen wir halt Entwicklung und Engineering und viel Teilefertigung. Also Maschinenfertigung, Fräsautomaten, drehen, bohren, biegen, schweißen. Auto, aber keine Autoprojekte mehr. Ne? Okay. Da hat sich natürlich auch die Landschaft geändert. Wenn ich mir vorstelle, Beispiel A59, das ist auf der Skala die eine Seite. Mhm. Das heißt, ein Hersteller sagt zu dir,
schreib ein weißes Blatt,
mach den Rest. Schreib das Lastenheft selber. Ja. Das legst du mir bitte schön einmal her und wenn ich sage, ja, das ist gut, mach einen Haken drunter und dann fang da an. Mhm. Und so war das. Und heute ist genau das andere Ende der Skala. Da kriegt man den Auftrag, also erst muss man sich natürlich einmal beim Einkauf bewerben, um einen Auftrag. Und dann sagen die so, du darfst jetzt von dieser Kaffeetasse den oberen Rand zeichnen. Nur, aber nur den oberen Rand. Was kostet das? Sagst du, das kostet 3,50 €, dann lieferst du den oberen Rand ab. Dann sagen die, so, jetzt wollen wir den Unterteil, das schreiben wir aber jetzt neu aus. Dann werden wieder 5 Angebote eingeholt. Und dann ist aber ein anderer, der das billiger macht, den mittleren Teil. Und dann kriegt der den Auftrag. Jetzt haben sie aber den oberen Rand geliefert. Und jetzt kommt der andere, der den mittleren Teil macht. Jetzt passt das nicht zusammen. Ja, blöd. Müssen wir nacharbeiten. Ja, wer ist jetzt schuld? Der den oberen gemacht hat oder der den unteren gemacht hat? Da geht eine Streiterei los. Kostet Aufwand ohne Ende. So, und bis die sich ausgestritten haben, ist immer noch kein Boden unten dran. Und dann, irgendwann sind die mit dem Streiten fertig und dann schreiben sie den Boden noch aus und dann kommt noch ein Dritter, der diesmal billiger war und er macht den Boden. Und das Ganze soll dann ein Projekt werden. Und so wird es heute gemacht. Und dann macht Engineering keinen Spaß mehr.
Nein. Aber was ist der Grund, warum? Wann ist das so gekippt? Will keiner mehr Verantwortung übernehmen?
Lopez. Das ist bei Lopez gekippt. Also die, okay. die Lopez-Philosophie, Anführungszeichen, wenn es denn eine Philosophie sei. Also Lopez hat angefangen.
Also ganz kurz, Ignacio Lopez hieß er, genau, glaube ich, ein spanischer Einkäufer, Chef-Einkäufer,
der von GM kam zu VW. Und der hat solche Methoden halt eingeführt. Ich sage es jetzt ganz in grob, natürlich müsste man da jetzt ins Detail gehen. Aber heutzutage will jeder ein kleiner Lopez sein. Und es werden ja auch die Einkäufer in den Großkonzernen so geschult. Das ist ja denen ihr Grundverständnis, die Lieferanten auszudrücken. Und je geringer die Arbeitsumfänge sind, desto transparenter werden sie natürlich auch. Das heißt, der weiß genau, für das Ding da oben, da darf man 3 Stunden brauchen. Mehr nicht. So. Und wenn sie sagen, ich brauche 5, dann sagt er, zu viel, zu teuer. Oder du kannst das nicht, weil die anderen brauchen bloß 3 Stunden.
Ich habe es mal gehört von Toyota, die sogar zu den Zulieferern gehen und die Zulieferer durchoptimieren, damit man zu den 3 Stunden kommt.
Ja.
Also das hat man ja auch nochmal gerne als Mittelständler,
klar,
dass dann der Große kommt, Geheimnisse ausspioniert und dann noch zeige ich
Aber das machen schon die Deutschen auch. Ja.
Das ist schon alles ein Arbeitsleben geworden, was eigentlich nicht mehr schön ist, oder?
Ja,
gut, man muss auf dem Weltmarkt bestehen. In anderen Ländern, wenn es da üblich ist, dann muss man das Spiel mitspielen. Aber Spaß macht es alles nicht mehr.
Oder? Nee, ich meine, die andere Seite ist ja, was nützt uns denn, wenn alles optimiert wird, die Autos aber trotzdem teurer werden? Die Lieferanten müssen billiger werden, aber die Autos werden immer teurer. Wo geht denn das ganze Geld hin? Ins Optimieren.
Also da haben Sie genau richtig den Absprung geschafft.
Ja, das war... Vielleicht.
Und eine tolle Zeit einfach mit der
Ja, Welt, ich war mit 52 mit dem Arbeitsleben fertig. Und das war schon in Ordnung so. Ich habe jetzt schon 20 schöne Jahre hinter mir.
Und ich glaube, Sie wären im Zeitraffer gealtert, wenn Sie sich jetzt noch die letzten 20 Jahre damit eingelassen hätten. Ne?
Ich wäre wahrscheinlich in der Boxengasse an einem Herzinfarkt gestorben oder irgend sowas.
Ganz sicher, sein. Oder? Also, Nee, also es ist beneidenswert und Sie waren bis heute das erfolgreichste Quattro-Team. Einsatzteam, glaube ich, oder? Ich
glaube schon, ja. Ja, doch.
Und wir haben Erfolge gefeiert ohne Ende und haben wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Zeit miterlebt. Und ich bin ganz froh und glücklich, dass Sie uns da so haben dran teilhaben lassen.
Ja.
Und haben Sie noch Autos aus der Zeit?
Naja, ich habe jetzt Ihnen erzählt, den Quattro, den Metro und mein Ascona. Ja.
Die haben Sie alle noch?
Die habe ich.
Und fahren die auch noch auf Rallyes? Oder?
Ja, naja, die letzten Jahre jetzt nicht mehr, aber bis vor 5 Jahren bin ich mit meinen Söhnen, sind mir immer wieder mal so historische Rallyes gefahren mit den alten Kisten.
Ich kann mich an diesen Metro, den habe ich sogar fotografiert beim Eifel Rallye Festival.
Da stand auf jeden Fall. Das ist eine Dublette.
Ah, okay.
Da gibt's, das ist interessant, gut, dass ich es anspringe.
Ja.
Es gibt von diesen beiden Autos, sowohl das Eklund-Auto als auch von dem Belga, gibt es eine Dublette.
Ja.
Und zwar ist das die Familie Berghaus, die, also Vater und Sohn, ganz nette Leute. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der Ralf Ludwig, hat sich irgendwann selbstständig gemacht in Forchheim und hat eben auch solche Autos gewartet, restauriert und so weiter und so weiter. Und dann spricht mich der Ralf mal an und sagt, pass auf, ich habe eine Kundschaft, die Familie Berghaus, die wollen sich 2 so Metros bauen lassen. Einen Clarion und einen Belga. Würdest du mir dein Auto als Muster eine Zeit lang zur Verfügung stellen, dafür restauriere ich deinen mit.
Okay, ja.
Für einen symbolischen Preis.
Ja.
Also ich habe ihm ein bisschen Geld gegeben, aber nicht wirklich erwähnenswert. Dann hat er mein Auto zerlegt, hat diese zwei daneben gestellt, die zwei Rohkarossen, und hat identisch gebaut und hat kopiert. Also das, ja, die Autos schauen genauso aus.
Ja.
Und hat dabei aber meinen einmal zerlegt gehabt, so den Motor ein bisschen gemacht, hat die Karosserie restauriert, lackiert, alles Auto, mein Auto ist wie neu. Und den jetzt auch. Also. Und das war der Deal. Und okay, so sind diese beiden Autos entstanden.
Ah, okay, ja, das ist ganz interessant.
Und das ist ganz gut.
Ja. Ja. So, jetzt bin ich gespannt auf meine letzte Frage, beziehungsweise die letzte Frage kenne ich, aber auf Ihre Antwort bin ich gespannt. Angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal die letzten 50 Liter Sprit auf den Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren?
Oh, das ist schwierig für mich. Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall in einem offenen Auto machen. Ich habe einen MGA von 1955, so Le Mans Replika. Und ich glaube, mit dem würde ich es machen. Und irgendwo in Italien durch die Berge fahren.
Ja. Also eine Genusstour.
Genusstour, ja.
Okay. Ja. Herr Schmidt, vielen Dank für Ihre tollen Einblicke und das Gespräch.
Gerne, vielen Dank auch.
Und das war Konrad Schmidt. Besser kann es doch kaum laufen, oder? Wenn man seit 20 Jahren seinen Unruhestand genießt und guten Wissen darüber, dass man die vielleicht aufregendsten Jahre aktiv mitgestalten konnte und sich das Ganze jetzt entspannt aus der Ferne ansehen kann. Die alte Schule findet ihr übrigens auch auf Instagram, Facebook und ganz besonders auf YouTube. Und ich habe eine neu gestaltete Webseite und freue mich über euren Besuch dort. Bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.